Läufer und Läuferin kommen von Laufen. Lauf-Podcast kommt eigentlich auch von Laufen. Wir waren etwas auf anderen Wegen unterwegs, aber heute geht's ums Laufen. Mit dem Bundestrainer fürs Laufen. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ihr Lieben, was soll ich sagen? Mit Singen ist heute bei uns schon wieder nicht. Also jedenfalls nicht im Duett. Ey, wie geht's dir, Junge? Was hast du gemacht?
Ja, Ralf, man möchte denken, ich komme hier aus einer Woche Urlaub in den Bergen zurück und bin frisch und voller Tatendrang, um neue Aufgaben anzugreifen. Und was soll ich sagen? Alleine an dieser kurzen, diese ein, zwei Sätzen hört man wahrscheinlich zu Hause, dass ich nicht ganz fit bin. Sagen wir mal, der Endspurt des Urlaubs, der an sich wunderschön war, Südtirol immer eine Reise wert. Val Gardena, wer noch nicht dort war, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Liebe Grüße auf diesem Wege natürlich auch noch an Louis. Louis, der uns da eingeladen hat, sehr schönes Hotel, Belludai, kann ich empfehlen, in St. Christina. Das war wirklich eine wundervolle Woche. Leider aber unsere Kleine zum Endspurt des Urlaubs sozusagen krank geworden mit Fieber. Und ja, long story short, das hat dann erst Barbara bekommen am Tage der Rückreise und gestern hat es man mich erwischt und ich bin nicht so ganz fit und fürchte, ich werde leider den weiteren Verlauf unserer heutigen Sendung nicht so aktiv mitgestalten können, wie ich das sonst gerne machen würde.
Ja, also, ich muss mir das mit jeder anderen noch nachhören. Sag ich euch, wie es war. Ja, heute Morgen rief er mich an und klang deutlich schlechterer Rara als jetzt, ja. Sie ist jetzt schon wieder voller Adrenalin und Tatendrang, ja. Oh, Kopfschmerzen, Fieber und so. Und dann habe ich gleich gesagt,
direkt
komm,
nach dem Aufstehen dachte ich mir, ich
bleib ja, genau. Ja, ich mach das Interview mit Matthias Kohls, der uns heute freundlicherweise zur Verfügung steht. Und Leute, ihr habt das schon gesehen, ist eine richtig lange, sehr intensive Folge über Laufen geworden. Ich kenne Matthias schon sehr lange, weil wir gemeinsam in Leverkusen als Athleten noch unterwegs waren. Also das war noch
auf fast Bilder, die gleichen Strecken
gelaufen.
Als die
Bilder schwarz-weiß waren und die Tatan waren ganz neu. Ja, tatsächlich hatten wir gar keine Berührungspunkte, was die Trainingsgruppen anging. Aber
es hatte was mit Geräten zu tun, die im Weg stehen, wo man drüber springen muss, aber sehr unterschiedliche Höhen und sehr unterschiedliche Distanzen.
Ja, das ist dir natürlich völlig fremd. Aber wir haben trotzdem eine enge gemeinsame Erfahrung, aber das erzählen wir gleich. Ja, weil da in der Leichtathletik noch Dinge eine Rolle gespielt haben, die heute fast nicht mehr verfolgt werden. Also das gibt es zwar noch, aber es wird, glaube ich, kaum noch präsentiert. Aber das klären wir gleich am Anfang unseres Gesprächs. Und ich habe schon gedacht, okay, du lässt Barbara den Halbmarathon laufen. Ja, jetzt ist es vollkommen um dich geschehen, aber war ja Urlaub, ne?
Es war Urlaub tatsächlich und es war eine sehr spontane Chance, die sich da geboten hat sozusagen. Denn diesen Halbmarathon von ihm hatte ich schon gehört, Saslong-Halbmarathon. Ist der Langhofel, der Berg Langhofel und in Ladinisch Saslong, deswegen Saslong Halbmarathon, geht einmal quasi um den Langhofel rum, ist ziemlich genau 21 Kilometer, ein bisschen länger und hat so zwischen 900 und 1000 Höhenmeter, malerisch wirklich, also absolute Spitzenklasse, hat natürlich auch Traumwetter. Und genau, Louis, dessen Tante da im Organisationskomitee ist, hat uns das quasi bei unserer Ankunft darauf hingewiesen und dann haben wir uns spontan nachgemeldet und ja, nachdem ja einer auf unsere Tochter sozusagen währenddessen aufpassen muss, habe ich jetzt Barbara angeboten, dass sie das machen kann. Denn die hat ja wirklich die letzten, ich weiß nicht wie viele Jahre, sehr viel Rücksicht immer auf meine sportlichen Belange genommen. Ja, es war zu der Zeit auch irgendwo beruflich, aber ich nehme das trotzdem nicht als selbstverständlich. Und genau, habe ich gesagt, wenn sie das machen möchte, feel free. Wir kriegen das ja dann bestimmt hin, dass du da noch einen Startplatz bekommst über die Connections. Und genau, die war absolut begeistert. Also wer wirklich so vielleicht mal Trail, Berglauf, Themen ausprobieren möchte und vielleicht mit einem coolen Urlaub verbinden, dann kann ich euch das im Juni wirklich ans Herz legen. Das Datum des nächsten Jahres hatte ich im Kopf, habe es jetzt gerade nicht mehr aufgeschrieben, weil es ist ungefähr zeitgleich gewesen, Anfang Juni. Sehr toll. Und Ralf, kann ich direkt mal sagen, ich kann, also stellvertretend für uns, weil das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt hier, aber ich kann scheinbar nirgendwo mehr auch, wie soll ich sagen, ganz undercover Urlaub machen, denn Louis ist Podcast-Hörer, das ist ja ganz cool, so kam ich auch überhaupt erst drauf, oder dass wir ins Val Gardena fahren und bei ihm im Hotel zu Besuch sind, aber auch beim Event, als wir dann am Tag vorher die Startnummer abgeholt haben für Barbara, waren wir den ganzen Tag noch unterwegs, auf der Seiser Alm wandern und sind auf dem Rückweg noch kurz dorthin gefahren, um sie anzumelden. Und ich halt ganz normal, relaxed, jetzt nicht unbedingt in Sportklamotten, saß mit Sonnenbrille da irgendwie und hab einen Radler getrunken. Und dann kamen doch nach und nach ein, zwei Leute, die ganz offensichtlich dann auch Deutsch gesprochen haben und sich erkundigt haben, ob ich bin und dass sie Podcast-Hörer sind, was ich natürlich sehr, sehr cool finde, und haben sich da sehr gefreut, dass wir da kurz ein bisschen quatschen konnten und ein Foto machen. Und klar, am Wettkampftag selber gab es auch nochmal zwei, drei Leute, die dort waren aus Deutschland oder zumindest aus deutschsprachigen Gegenden und die Gelegenheit genutzt haben, auf einen kleinen Ratsch, wie man hier sagen würde, und haben ein Foto gemacht. Also der Podcast wirklich, es ist für mich immer wieder erstaunlich, das war jetzt eine wirklich kleine Veranstaltung, das ist jetzt kein Berlin-Marathon, wo du vielleicht bei 45.000 Menschen, ja, dass es da jemanden gibt, der vielleicht den Podcast hört, fair enough. Ich glaube, dort waren es roundabout 500, ja, die da auch, wenn überhaupt, irgendwie mit Urlaub das verbunden haben. Und fand ich natürlich immer, wie immer, sehr, sehr witzig und sehr sympathische Leute. Insofern, liebe Grüße, wenn ihr das hört. Hat mich gefreut, dass wir uns da getroffen haben.
Ja, tatsächlich hatte ich auch so ein Erlebnis am Wochenende. Aber zunächst wollten wir uns natürlich auch nochmal bedanken für die unglaublich vielen Rückmeldungen zu unserem letzten Podcast mit Felix Weißhöfer. Da haben wir ja sicher auch am Rande von Ausdauersport und Triathlon, also eher nicht so Lauf orientiert uns bewegt. Aber da haben wir sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen. Uns war das wichtig, das habt ihr ja gemerkt, und das ist halt extrem gut gehört und verbreitet worden. Ich glaube, da haben wir einen Nerv getroffen, und ich hoffe, dass euch die heutige Folge auch tief reinbringt, aber jetzt wieder in wirklich Laufen und in die Laufszene. Ich habe aber, ich kann da ein bisschen spoilern, mit Matthias Kohls dann ganz am Ende schon eine zweite Folge vereinbart, weil wir haben eine Menge Themen offen gelassen. Ja, und vor allen Dingen wollte Matthias natürlich eine Menge Dinge von dir, Philipp, noch als Einschätzung haben. Mhm. Ja, also wie man sich mit dem Verband streitet, wie man den Bundestrainer anätzt und so. Nein, nein, nein. Nein, aber da haben wir einfach noch ein paar Bereiche einfach gar nicht tangieren können, obwohl wir über 2 Stunden gleich reden werden. Aber es ist hochspannend, weil Matthias jemand ist, der sehr tief und an sehr vielen Stellen im Laufsport selber aktiv war, selber verantwortlich war und jetzt eben für den Marathonbereich im Deutschen Leichtathletikverband. Und das ist ja auch ein sehr spannender Bereich. Ich war am Wochenende in Duisburg. Ihr kennt ja alle die Ruhr Games. Nein, kennt ihr natürlich nicht. Das ist alle paar Jahre ein Mehrsportenereignis, das vor allen Dingen sich auf jugendliche Sporttreibende bezieht, in, keine Ahnung, 6, 7, 8 unterschiedlichen Sportarten, also so ein kleines olympisches Programm. Da waren dann eben auch die NRW-Meisterschaften eingebunden, der Leichtathleten. Und da ist meine Tochter gestartet. Und nebenbei war, also erstmal habe ich versucht, am Samstag zu laufen, bei 30 Grad rund um die Wedau. Die Wedau ist fantastisch zum Laufen. Ja, also die Wedau ist ja so ein kleines Seensystem, wo auch eine Regattastrecke drin ist. Drumherum ist so ein kleiner Wald, ne? Ansammlung von Busch und so weiter. Echt toll zu laufen. Junge, wir sind 6,5 Kilometer gelaufen. Wir sind wirklich langsam gelaufen. Ich hatte so einen Puls, ja, bei der Hitze. Ich bin wahnsinnig geworden, weil es war einfach schon zu spät, also und zu warm für mich, viel zu warm. Am nächsten Tag habe ich es dann besser gemacht, bin ich dann noch hier gelaufen, im Wald, da war es deutlich kühler und früher, und bin Intervalle gelaufen, das war viel besser. War kürzer. Schlau, ne? Jedenfalls war da parallel dann auch noch der Ruhr-Marathon.
Ah, das hatte ich auf Instagram irgendwo gesehen, ja.
Bei dem Wetter.
Das ist krass, ja? Ja. Also, wann war da der Start? Entweder sehr früh, hoffe ich, oder?
Ja, der war um 7, okay. Aber es ist, war der um 7 oder um 8? Nee, ich glaube, er war um 8.
Aber geht trotzdem schnell,
Wahnsinn, ja? Geht. Also echt, ja. Echt warm, ja? Großer Teil auch Halbmarathon. Ja, wahrscheinlich sogar der überwiegende Teil der Läuferinnen und Läufer und viele Staffeln. Sehr viele Starterinnen und Starter. Und ich habe gedacht, Leute, das wäre gar nichts für mich gewesen an dem Tag, aber gar nichts. Ja, und Also wie viele da trotzdem wirklich schnell unterwegs waren und vor allen Dingen mit einer guten Laune, weil wir sind dann halt in einer längeren Pause auf dem Leichtathletikplatz einfach rübergegangen, ein paar Meter, und haben da einfach mal ein paar Leute angefeuert und angeschaut. Und da waren dann halt auch einige dabei, die dann gerufen haben, Podcast, Ralf und so weiter. Ja, also ne, nochmal herzlichen Dank für die Rückmeldung. Uns freut das immer sehr, wenn wir was hinterlassen können, ja, bei euch und in der Szene. Ja. Gut, mein Lieber, dann würde ich sagen, nachdem du dich schon geschont hast im längeren Part heute Vormittag, ja, und dich ein bisschen gesund gepflegt hast oder gesünder gepflegt hast, darfst du jetzt noch den Bundestrainer vorstellen.
Ja, das mache ich natürlich gerne. Matthias Kohls, du hast schon gesagt, in der Szene kein Unbekannter. Eigene sportliche Karriere mit einer 3000 Meter Hinderniszeit, die sich auch heute noch absolut sehen lassen kann, und das vor wirklich vielen Jahren gelaufen. Dann sehr lange in der Sportartikelindustrie für einen japanischen Konzern tätig gewesen. Dort im Sportmarketing, hat viele sehr bekannte Athletinnen und Athleten gesigned, auch im Triathlon-Bereich. Ja, wir können auch Jan Frodeno hier zum Beispiel mal anführen, früher noch. Jetzt ist er ja woanders. Richard Ringer und so weiter und so fort zu dieser Marke geholt und jetzt eine neue Rolle übernommen, die vielleicht ja sogar relativ nahe liegt, ne? Weil was kann man sich oder wen kann man sich besser wünschen für die Rolle als Marathon-Bundestrainer? Jemanden, der in der Sportszene sehr, sehr gut vernetzt ist, eigene sportliche Erfahrungen hat und vielleicht dann auch so eine Mentorenrolle für die nächste Generation oder auch die aktuelle und zukünftige nächste Generation an Sportlerinnen und Sportlern übernehmen kann. Ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch, freue mich das Gespräch, wie ihr dann später anhören zu können. Wie gesagt, ich bin heute leider nicht live dabei und würde sagen, herzlich willkommen, Matthias Kohls.
Ja, weil ich sage an der Stelle herzlich willkommen bei uns in der Bestzeitwelt. Wir wollen ja heute mal wieder so richtig über Laufen sprechen, haben wir in den letzten Wochen an der einen oder anderen Stelle nicht gemacht. Aber was ist besser und wer ist besser dafür geeignet als der Bundestrainer für den Laufbereich? Guten Morgen, Matthias.
Ja, schönen guten Morgen, Ralf.
Ja, das Schöne ist natürlich, dass wir uns schon sehr lange kennen. Auf der anderen Seite hätte Philipp natürlich sehr, sehr gerne an diesem Gespräch teilgenommen, weil er sich ja auch gerne mit Menschen aus dem DLV auseinandersetzt. Jetzt bist du noch sehr jung in dieser Funktion ja im Deutschen Leichtathletikverband. Aber ich habe schon darüber nachgedacht, wann wir uns eigentlich kennengelernt haben. Das muss aber Mitte der 80er, jetzt erzählen die alten Männer vom letzten Jahrhundert, Mitte der 80er gewesen sein, als wir beide in Leverkusen als Athleten waren. Und ich habe überlegt, ob wir nicht mal gemeinsam deutscher Mannschaftsmeister waren in der Zeit. Das müsste eigentlich so gewesen sein, oder?
Das kann gut sein. Also mein Vereinswechsel nach Leverkusen stand 1981 an und ich war dann eigentlich dort die ganzen 80er Jahre aktiv als Athlet und Mitte der 80er Jahre dann auch als Trainer und deutscher Mannschaftsmeister. Das war ja fast das Wichtigste, was man erreichen konnte für den Verein.
Ja, gut,
meistens ging es ging dann immer gegen die Blauen.
Ja, gegen TV Wattenscheid 01, das war immer der Gegner.
Genau. Und da bin ich sogar auch mal an einem Sonntagmorgen meine Bestzeit über 5000 Meter gelaufen.
Ja, siehst du, ich durfte dann 400 Hürden immer noch mitmachen, ne? Weil man musste, glaube ich, immer, ich glaube, 3 sind gestartet, 2 kamen in die Wertung oder so ähnlich. Ne? Also sowas war das, ja. Das war aber ja irgendwie so eine Mannschaftsgeschichte noch. Danach sind diese Sachen noch weiter verfolgt worden, aber nicht mehr so intensiv. Mehr sich da Richtung Individualisierung, natürlich auch so ein Gesamttrend. Wobei das Ding ja in der Nationalmannschaft dann mit den europäischen Mannschaftswettbewerben immer noch Bestand hat. Ja, das ist ja jetzt das kommende Wochenende wieder. Meinst du, dass da so ein bisschen so ein Teamgedanke verloren gegangen ist auf Vereinsebene?
Ich denke, es ist nicht nur ein Teamgedanke verloren gegangen, sondern es hat im Prinzip auch dazu geführt, dass die Vereine nicht mehr über alle Disziplinen hinweg sich mit 2 bis 3 starken Athleten bestücken müssen. Ne? Und ich denke mal, das war damals eigentlich eine gute Vorlage, um auch in starken Trainingsgruppen zu trainieren. Ja, da gab es dann noch die Staffeln, die wichtig waren. Aber gerade jetzt die ganze Palette der Strecken, Mittelstrecke bis Langstrecke, jeweils mit 4 Leuten abzudecken, von denen dann, glaube ich, 3 in die Wertung gekommen sind, das war schon quantitativ für viele Vereine eine Herausforderung. Haben ja auch nicht so viele dran teilgenommen, ne, muss man sagen.
Ja, da war ja dann so klassisch, ne, die großen Vereine gibt's ja heute in Teilen sicher auch noch. Der Vollständigkeit halber nennen wir nochmal deine Bestzeiten, damit sich unsere Community auch mal vorstellen kann. Ja, so ein Bundestrainer wirkt dann ja immer so der Funktionär. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Bestzeit über 3 Hindernisse habe ich im Kopf. Das ist irgendwie 8:22 so und so. Was selbst heute ja noch im deutschen Kosmos eine sehr, sehr gute Zeit war. Aber das war eben Mitte der 80er. Und 5000 habe ich aber nicht auf dem Schirm. Bist du unter 14 gelaufen?
Ja, das war dann eine 13:54 in dem besagten Rennen. Genau, da war, glaube ich, Jens Volkmann, also auch ein Hinderniskollege vor mir. Und ich konnte dann aber für die Leverkusener relativ viele Punkte abstauben. Aus heutiger Sicht als Trainer muss ich sagen, sind die Hindernisläufer damals und auch heute viel zu selten ambitioniert flach gelaufen. Also das, denke ich mal, stützt auch ein bisschen meine These, dass Hindernislauf im Prinzip, ich sage immer, eine Verpisserstrecke ist. Das fängt im Prinzip schon damit an, dass es in der Jugend relativ softe Normen gibt, um sich für Meisterschaften zu qualifizieren. Und das führt im Prinzip dann im Endstadium auch dazu, dass wir im Hindernislauf bis heute, würde ich mal sagen, überhaupt kein ansprechendes technisches Niveau entwickelt haben. Also mir geht es tatsächlich so, wenn ich bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften das Hindernisfinale sehe, dass ich mich manchmal sogar ein bisschen schäme für meine Kollegen.
Ja, eigentlich sollten die zumindest mindestens genauso technisch, aber vielleicht auch ein bisschen besser laufen als du und deine entsprechenden Kollegen vor, jetzt ist schon fast 40 Jahre her.
Ja, naja, gut, du hast meine Bestzeit angesprochen. Ich habe jetzt gerade auch in Passé, bin ich darauf angesprochen worden, dass meine Bestzeit gegoogelt wurde. Okay. Und wenn man sie googelt, findet man sie nämlich nicht, weil dieses Rennen hatte damals ein Sternchen. Es war nämlich so, 1987 in Koblenz war das, dass in dem Rennen das erste Hindernis gefehlt hat.
Ah, okay.
So, und deshalb ist die Zeit nie offiziell in die Bestenliste gekommen. Sie hat aber wohl gereicht, um die Leute, die in diesem Lauf waren, zu den Weltmeisterschaften nach Rom zu bringen in dem Jahr. Das war auch mein großes Ziel. Und ich war dann eigentlich stinkesauer, dass ich nicht nominiert worden bin, während viele andere aus dem gleichen Rennen in Koblenz dann in Rom an der Startlinie standen. Und das Römer Finale war ja ein ganz besonderes im Hindernislauf, weil das von Francesco Panetta praktisch in einem Heimspiel gewonnen wurde. Und wenn man sich das heute nochmal anschaut auf YouTube, wie das ganze Stadion damals gesungen hat, dann wäre das natürlich schon ein absolutes Highlight gewesen, in dem Rennen mit drin zu sein.
Ja, das kann ich verstehen, dass da so ein bisschen Bitternis übrig bleibt. Zumal ja, sagen wir mal, Probleme beim Aufstellen von Hindernissen und Hürden durchaus häufiger vorgekommen sind, ja, und auch immer noch wieder vorkommen. Kann mich erinnern, dass in Berlin bei 400 Hürden mal eine ganze Hürdenreihe nicht da war. Und zwar, glaube ich, die 8. Ja, da ist man auch ein bisschen verwundert, wenn da keine Hürde mehr steht, ja. Und dann die 9.10. war wieder da. Also es war irgendwie ein ganz schräges Rennen. Und beim Hindernislauf wird ja tatsächlich auch ein Hindernis erst während des Rennens reingeschoben. Ja, und das ist ja dann immer die Problematik. Ne?
Das ist es. Also je nachdem, ob wir in einem Stadion sind, wo der Hindernisgraben innen oder außen ist, wird dann eins noch reingeschoben. Damals war es so, dass es eigentlich sogar stand, aber dann irgendein schlauer Kampfrichter aus dem Innenraum gerufen hat, das Ding muss weg. Und wir haben dann quasi noch so einen Haken schlagen müssen, um die beiden Helfer, die dann blitzschnell noch diesen schweren Balken in den Innenraum gewuchtet haben.
Gut, an der Stelle könnten wir jetzt mal ganz kurz Lea Meyer und Gesa Krause, die ja auch hier bei uns schon zu Gast waren, anrufen und nochmal kurz über die Verpisser-Situation nachdenken. Tatsächlich sind die beiden ja unverdächtig, wenn es darum geht, auf andere Strecken zu gehen im Wettkampf und da auch ihr Leistungsvermögen entsprechend zu testen und zu verbessern. Vor allen Dingen Lea Meyer hat ja schon sehr, sehr gute Resultate über 5000 Meter in dieser Saison gehabt, aber noch nicht drei Hindernis. Da bin ich sehr gespannt, wenn sie einsteigt. Und bei Gesa ist ja nach der Schwangerschaft zumindest der Weg schon mal vorgeebnet zur nächsten Saison. Das ist dann jetzt schon wieder eine olympische Saison. Aber wenn du...
Naja gut, dann Ralf, das Verpissertum, das ist ja jetzt keine pauschale Aussage. Das ist eher, denke ich mal, wenn man Leichtathletik-Feinschmecker ist, dann fällt das halt schon auf, wie teilweise über die Hindernisse gestolpert wird, will ich jetzt nicht sagen, aber wie da einfach noch ein Riesenpotenzial ist. Und die beiden Damen, die du da angesprochen hast, die haben sich das ja auch zunutze gemacht mit einer guten Technik. Im Prinzip vielleicht ein bisschen fehlendes läuferisches Vermögen mehr als zu kompensieren.
Ja, ja, das ist schon richtig. Also da sieht man natürlich auch genau die Unterschiede in den Ausbildungen. Aber du hast grundsätzlich schon recht, dass vor allen Dingen im Männerbereich ist es natürlich tatsächlich relativ oft so, dass da drüber gesprungen wird irgendwie und dann mit einer herausragenden Laufleistung versucht wird, das zu kompensieren. Das ist schon nicht selten so. Hat denn dieses Nicht-Nominiert-Werden damals vom Deutschen Leichtathletikverband bei dir auch lange was hinterlassen? Also in Richtung des Verbandes oder so eine Grundskepsis in Richtung Verband, Nominierung, wie auch immer?
Ja, das war im Prinzip schon so, dass ich in der aktiven Laufbahn verschiedene Berührungspunkte mit dem Verband hatte, wo man halt schon einfach als Athlet auch die Autorität spürt, die so ein Verband hat und auch das Gefühl hat, dass das nicht immer zugunsten der Athleten, sage ich mal, angewendet wird. Ja, also da gab es auch vorher schon mal eine Situation, jetzt konkret 87 war es ja so, dass Jürgen Mallow unser Bundestrainer war und wir hatten eigentlich auch eine recht erfolgreiche Phase, vor allen Dingen durch Patriz Ilk, der ja Weltmeister war, 83 bei der ersten WM in Helsinki und ja, also ich denke mal, es war eine Konkurrenzsituation da und im Endeffekt hat es mich erstmal motiviert natürlich für das nächste Jahr, da standen ja dann Olympische Spiele in Seoul an, nochmal meinen Aufwand zu steigern. Ne? Und ja, dass es jetzt dann nicht zur Nominierung gereicht hat, das sehe ich jetzt natürlich aus in meiner neuen Rolle im Prinzip auch bezogen auf Nominierungsrichtlinien und so als nachvollziehbar, ne? Weil ich war in dem Jahr lange verletzt, war bei den deutschen Meisterschaften in Gelsenkirchen nur Fünfter. Wenn ich da eine Top-3-Platzierung gehabt hätte mit der Zeit von Koblenz, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen.
Ja, das ist ja dann spannend, wenn der Perspektivwechsel erfolgt. Philipp ist ja hier auch sehr gerne schnell angezündet, wenn es um so Verbandsthemen geht, weil er natürlich auch sehr gemischte Erfahrungen gemacht hat. Du bist ja dann nach deiner aktiven Karriere durchaus in dem Kosmos Leichtathletik ja immer drin gewesen, hast aber ja als Trainer und auf Landesverbandsebene dann erstmal Stationen gehabt, wo schon ein Hauch von Perspektivwechsel stattfindet, nämlich dass du verantwortlich bist für Athleten, ja, und dich halt um Athleten kümmern musst. Ist denn die Zentrierung auf Athleten wirklich so tief verankert in den deutschen Vereinen und Verbänden, weil ja gerade in den Landesverbänden eben auch ganz viel Basisarbeit und Ausbildungsarbeit betrieben werden muss, dass du sagst ja, okay, wir entwickeln da eine gescheite Basis?
Also eine gescheite Basis entwickelt wird nicht. Also ich denke mal, das ist neben vielen anderen Problemen, glaube ich, ein Fakt, den man zur Kenntnis nehmen muss, dass wir nicht ich sage jetzt mal, wenn ich wir sage, meine ich die Leichtathletik allgemein, der Laufbereich vielleicht noch mal ein bisschen ist vielleicht noch mal ein bisschen anders zu bewerten, aber es wird nicht strukturiert gesichtet in den Vereinen oder in den Schulen und ja, es gibt wesentlich mehr Talente als die, die wir finden. Ja, und deshalb ist es eigentlich auch so, wenn man oft dann, das habe ich auch viele Jahre getan, den Verband kritisch betrachtet, dann muss man einfach sehen, der Verband kann ja auch nur das betreuen und entwickeln, was da ist und ist nur bedingt dafür verantwortlich, für das, was nicht da ist. Weil ich denke, da hat sich halt viel verändert. Die Vielfalt der Sportarten hat zugenommen. Es gibt, das ist jetzt alles Thema der vergangenen Jahre, die sogenannten Trendsportarten, die Kinder, die Familien, die weniger aktiv sind, die mehr Freizeit, konsumierend verbringen. All das kann ein Verband ja nicht so aus eigener Kraft drehen. Man kann da zwar Anstöße geben, denke ich mal, und Programme starten, aber das findet auf, denke ich, vielen Ebenen statt, dieses Versäumnis im Prinzip noch mehr Talente überhaupt zu entdecken.
Wir haben jetzt ja wieder auch im eher privaten Bereich Berührungspunkte, weil ja deine Tochter ebenso in der Jugendleichtathletik unterwegs ist wie meine Tochter. Da erlebe ich das tatsächlich noch einen Hauch anders, und zwar, dass da ja tatsächlich noch viele Kinder und Jugendliche, und ich sage das auch, erstaunlich viele Kinder und Jugendliche bei solchen Wettkämpfen unterwegs sind. Ja, weil wenn ich da auf den Platz komme, ja, letztes Wochenende waren dann ja NRW-Meisterschaften, das ist ja schon jetzt ein gehobenes Niveau. Dann ist der Platz voll. Ja. Und das erlebe ich tatsächlich auch nicht nur da, sondern ja im Schwimmbereich auch noch. Und da sind die Hallen auch voll. Und dann denke ich immer, es ist ja nicht so, dass so eine Grundbereitschaft von Kindern und Jugendlichen und natürlich auch den Familien, die das ja entsprechend unterstützen, fördern und so weiter müssen, da ist. Und da sehe ich jetzt auch aus meiner verblassenen Erinnerung zu früher eigentlich nicht so den ganz großen Unterschied. Nur das Gefühl, was mich beschleicht, ist, dass danach, also wenn wir mal so in Richtung Pubertät etc. gehen, dass da einfach gar keine attraktiven Angebote da sind und dass dann einfach auch das Know-how fehlt, um Kinder und Jugendliche, ich sag mal, altersgerecht zu entwickeln. Weil für mich geht es in dem Bereich ja darum, dass die exakte Bewegungsausführungen lernen, ja, das geht von Lauftechnik über natürlich die technischen Disziplinen in der Leichtathletik etc. bis hin zu noch nicht so viel trainieren, ja, weil wenn ich da so viel trainiere, ja, dann wird es halt schwierig. Ja, wie nimmst du das wahr, ja, auch aus deiner Vaterrolle, der da auch wieder auf dem Platz steht und so kleine Sportfeste sieht?
Ja, also ich meine, du bist Hürdenläufer, ich bin Hindernisläufer. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass unsere Tochter jetzt diese Nordrhein-Meisterschaften, die jetzt hier für unsere Region dann im Rahmen der Ruhr Games stattgefunden hat. Also schon, denke ich mal, ein Highlight auf jeden Fall. Hat sie verpasst, weil sie zum ersten Mal in der Woche davor versucht hat, Langhürden zu laufen und an der ersten Hürde hängen geblieben ist und sich ein Armbruch zugezogen hat.
Erstmal gute Besserung, ja.
Das war jetzt ganz blöde, aber prinzipiell hast du schon recht. Also ich bin da auch ein bisschen stolz drauf auf unsere Abteilungsleiterin beim HANA TV, an die ich das auch mal vor vielen, vielen Jahren übergeben habe, das ganze Leichtathletik-Thema, dass die doch für so viel Traffic auf der Anlage sorgt, dass die Kinder alle motiviert sind und vor allen Dingen auch motiviert sind, an Wettkämpfen teilzunehmen. Ja? Bei uns ist jetzt so, wir wohnen ungefähr 8-9 Kilometer entfernt. Also es ist nicht so einfach jetzt dahin zu kommen, mit dem Fahrrad im Winter schon mal gar nicht. Also es ist dann Shuttle-Service oder Bus gefragt. Und Trotzdem wird es gern gemacht. Also unsere Tochter geht da jetzt schon seit ihrem 5. Lebensjahr hin und hat, sage ich mal, doch ein großes Spektrum der Leichtathletik auch kennengelernt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwo mal ein Eingriff von außen erfolgt ist, dass das geguckt wurde, ja, was kann sie denn jetzt eigentlich am besten oder was kann sie später vielleicht mal am besten, ja, sondern das ist dann vielleicht schon eher jetzt das Thema dann bei uns in der Familie von den Eltern, die natürlich Erfahrung haben und ein bisschen Talent erkennen können, dass es da jetzt erstmal Richtung Lauf ging. Aber ich muss auch sagen, ich bin im Moment froh um jede Übungseinheit, von der sie mir berichtet, wo sie dann auch Weitsprung, Hochsprung oder Speerwurf macht. Also ich denke, das ist natürlich mit 14 noch auf jeden Fall ganz wichtig.
Ist aber natürlich auch so ein klassischer Konflikt, ne? Ich will jetzt nicht gerade sagen als Kunstlaufeltern, aber Eltern haben eine, wie soll ich sagen, Vorprägung, ja, nennen wir es mal Vorprägung, ja, weil ich meine, das ist ja bei dir und leider auch bei mir ein bisschen anders, weil wir haben dann natürlich das studiert, das heißt, die Vorprägung ist schon ein bisschen ausgeprägter. Plus wir beschäftigen uns sehr lange schon in diesen Sportarten. Und erkennen natürlich viele Dinge, wo wir vielleicht denken, ob das jetzt so das Richtige an dieser Stelle ist. Ja, also diese Fragezeichen, die man da ja hat. Und dann schwankt man ja, ich nehme mich da komplett in Haftung, zwischen greife ich da jetzt ein oder lasse ich das jetzt laufen, wohl wissend, dass das nicht der richtige Weg ist oder dass das vielleicht sogar ein falscher oder sogar ein potenziell verletzungsanfälliger Part ist, den meine Tochter da gerade vermittelt bekommt. Wie kommst du damit klar? Also ich schwer, da bin ich ganz ehrlich.
Naja gut, ich denke mal, wir haben eigentlich Glück, dass, also was heißt wir, du hast ja auch denke ich mal, den Background vom Schwimmen und auch andere Sportarten verlangen natürlich schon einen viel früheren Einstieg auch in ein härteres Training, sage ich jetzt einfach mal. In der Leichtathletik kann man sich eigentlich so ein bisschen zurücklehnen und erstmal abwarten, was passiert und einfach nur dafür sorgen, dass es immer weitergeht, dass vielleicht jedes Jahr eine Trainingseinheit dazukommt und irgendwann dann, wenn auch alle, sag ich mal, körperlichen Veränderungen gerade bei den jungen Damen überstanden sind, dann prägt sich das vielleicht raus, was man Leistungssport nennt. Also wir treiben da eigentlich nicht. Ich sehe auch vieles, was suboptimal läuft. Ich habe mich auch schon mit der Trainerin auseinandergesetzt, wenn ich der Meinung war, dass das falsch ist, was die da machen. Also da mache ich dann schon auch den Mund auf. Aber im Grunde genommen sagen die wir können hier im Verein nicht dafür sorgen, dass die Mädchen mit 28 oder die Kinder mit 28 eine Top-Leistung vollbringen, sondern für uns geht's eigentlich um das Hier und Jetzt, ne? Um das nächste Wochenende, um das nächste Jahr. Und das ist natürlich generell ein Problem, dass natürlich Erfolge erreicht werden wollen. Die Jugendlichen sind sich von sich aus motiviert, aber natürlich gibt es auch viele Leute in dem ganzen System, in den Vereinen, in den Verbänden, die Erfolge brauchen schon im Nachwuchsbereich. Und dass das nicht unbedingt jetzt immer optimal ist, um jemanden langfristig in seinen Grenzbereich zu führen, das wissen wir ja.
Ja, das ist halt so eine Problematik, die ist tatsächlich aus meiner Sicht beim Schwimmen noch viel größer, weil da natürlich sehr viel über einfach Volumen trainieren geht. Ja, nur wenn ich als Jugendlicher schon hohe Volumina trainiere, was soll ich denn dann als Top-Leistungssportler machen? Da sind dann ja Grenzen gesetzt. Die sind sogar vom reinen körperlichen Aushalten natürlich ein bisschen besser zu ertragen, sage ich mal, als ein Impact, den man ja in der Leichtathletik hat, weil man ja immer das Körpergewicht respektive das Mehrfache des Körpergewichts dann tragen muss. Da kommen wir sicher gleich auch noch zu. Du kannst ja nicht, wenn du als Kind und Jugendliche vielleicht schon 80 oder 90 Kilometer läufst, dann mal einfach 250 Kilometer laufen in einer Situation als Profi oder als ausgewachsener Leichtathlet oder Leichtathletin. Das wirst du ja nicht so ohne weiteres schaffen. Das heißt, da sind ja schon Grenzen gesetzt dieser Belastung. Ja. Aber ist nicht genau an der Stelle, wo dann der Übergang ist, also der Übergang aus der Kinder- und Jugendleichtathletik, sage ich mal, in Richtung einer Leistungsorientierung, dann vielleicht doch der große Verband gefragt, um da anzusetzen mit einer entsprechenden Sichtung, mit vielleicht auch einer Fokussierung von Athletinnen und Athleten in Richtung ihrer eigentlichen Talente und einem systematischen Konstrukt, um die Talente, weil ich glaube, wir haben genug Talente, die Talente dann auch zu finden.
Ja, natürlich guckt da der Verband dann schon genau hin, ne? Was tut sich jetzt bei U14, U16? Wie kriegen wir die dann entsprechend auch in die Vereine, wo qualifizierte Trainer sind? Wo gibt's die Anbindung an Olympiastützpunkte, damit auch das Drumherum noch besser organisiert werden kann? Das ist natürlich Aufgabe des Verbandes, aber ich sag einfach, die Leichtathletik oder egal welche Sportart muss im Prinzip aus der frühesten Kindheit heraus entwickelt werden. Das heißt, wenn sag ich mal, Kindergartenkinder oder Vorschulkinder nicht aktiv ihre Freizeit verbringen, dann haben wir halt die Situation, dass es relativ wenige gibt, die dann im Jugendalter auffallen, ne? Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen in der Leichtathletik versäumt wurde, da noch stärker für diese Sportart zu werben, ne? Also wir hatten jetzt zum Beispiel die Situation an der Schule unserer Kinder, dass die Sportlehrer geschult worden sind für American Football. Das nannte sich dann Flagball, was die gemacht haben, ein halb Jahr lang an der Schule. Die Lehrer waren hypermotiviert, die Schüler waren hypermotiviert. Und das Ganze endete jetzt auch Spielen hier in der Arena in Düsseldorf, also richtig großes Erlebnis. Und das schaffen wir in der Leichtathletik teilweise nicht, in den Schulen unsere Sportart, sage ich mal, attraktiv zu präsentieren. Da sind es doch nach wie vor die Bundesjugendspiele. Kommt auch nächste schön, Woche wieder auf uns
klingt
zu.
Klingt ein bisschen verstaubt, ne? Ja, ja.
Naja, ne? Schlagball, Weitsprung, 50 Meter. manchmal dann noch eine längere Strecke dazu. Und das ist, denke ich, nicht genug. Also es gibt so viele Disziplinen, unsere Disziplin, aber auch jetzt Stabhochsprung oder so, das kann man auch mit Kindern machen.
Ja, voll attraktiv machen.
Wird an den Schulen halt zu wenig gemacht.
Aber das Beispiel von American Football respektive Flag Football, das ist natürlich auch, weil die Region Düsseldorf da natürlich eine starke Fokussierung auch auf so eine Sportart hat. Das ist ja ganz oft so, dass es halt diese berühmten Nester gibt, ja, wo bestimmte Sportarten eben zu Hause sind. Das ist in Tauberbischofsheim das Fechten und woanders ist es das Rudern und da ist es natürlich auch dann Football. Da würde ich sogar noch sagen, weißt du, das ist ja im Prinzip egal, ob die jetzt Leichtathletik oder American Football oder machen, weil es findet eine grundsätzliche sportliche Ausbildung statt. Ja, weil von der Basis aus, also auch ja von Spielsportarten aus, gelangen ja sehr viele dann später in den Laufbereich. Ja, weil es gibt ja endlos Leute, die vorher, keine Ahnung, Tennis, Handball, Fußball oder was auch immer gespielt haben. Und auch bei American Football oder Flag Football ist ja erstmal Laufen ein zentraler Bestandteil. Da würde ich sogar sagen, das ist alles in Ordnung. Ich erlebe leider zu häufig in Schulen eben auch, dass Sport gar keine Wertigkeit hat. Und das ist natürlich eher eine problematische Situation. Und da könnte natürlich ein Verband eben auch durch eine zum Beispiel bundesweite Kampagne gegenwirken, dass man einfach Erlebnisreize schafft. Weil ich glaube, es geht im Wesentlichen darum, Erlebnisse zu schaffen. Denn zu sagen, ja, jetzt trainieren wir auf irgendwas hin, das ist ja kein Anreiz für Kinder und Jugendliche oder für Schüler. Damit kriegst du die nicht. Ne? Ihr kriegt eine Urkunde bei den Bundesjugendspielen. Das klingt jetzt schon ein bisschen nach Turnvater Jahren.
Nee, das ist definitiv zu wenig. Und ich gebe dir recht, die Schule ist oder Schulsport ist jetzt kein Hauptfach. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, gerade jetzt in den schwierigen letzten 4 Jahren, dass es das Erste ist, was dann auf das verzichtet wird, nicht nur auf den Unterricht, sondern auch es wurden ja dann Sportfeste nicht mehr organisiert, Klassenfahrten nicht mehr unternommen und. Ich denke aber, es geht nicht nur um Sport, sondern es geht auch um Leistung allgemein. Also ich erinnere mich an eine Situation bei einem dieser besagten Grundschulsportfeste, wo ich an der Weitsprunggrube eingeteilt war zum Messen. Und da kam dann der hauptverantwortliche Sportlehrer zu mir und hat gesagt, also ich sollte den Schülern bitte nicht mehr sagen, wenn sie übergetreten haben, weil manche verkraften so eine negative Botschaft nicht. Da habe ich gesagt, das kann doch jetzt bitte nicht ernst sein. Das ist doch gerade das Wesen und der Charakter der Leichtathletik, dass wir Leistungen messen können, sehr objektiv messen können. Die Schüler können damit umgehen, sie können sich mit sich selbst vergleichen, sie können sich mit den Mitschülern vergleichen, sie können das alles in Relation setzen. Wenn ich ihnen dieses Feedback vorenthalte, dann habe ich eigentlich den Stecker gezogen. Dann kann auch eigentlich kein Funke überspringen und dass jemand sagt, so, ey, 4 Meter ohne Training, jetzt gehe ich mal in den Verein und versuche 4,50 zu springen.
Ja, tatsächlich ist das ja etwas, was einem oft begegnet. Gut, sagen wir mal so, ne? Wir mit einem leistungssportlichen Hintergrund haben gar kein Verständnis dafür, um das mal ganz klar zu sagen, also gar kein Verständnis. Aber die Diskussion höre ich ja immer wieder, ja, dass man keine negativen Botschaften oder, also ich fange schon bei dem Wort negative Botschaften an nachzudenken, ja, sondern keine Regelverletzungen, weil es geht ja um eine Regel, die da existiert und die Regel heißt, ich habe eine Absprungzone. Wir reden ja hier nicht von Weitsprung auf dem Brett und ich muss die Plastilinmasse vorne nicht treffen, sondern wir reden von einer Absprungzone. Ja, und in dieser Absprungzone muss man sich leicht bewegen. Ja, und das ist ja schon eine Veränderung zu der Leichtathletik, wie wir sie kennengelernt haben, weil es natürlich in dem Alter irrelevant ist, ob jemand jetzt das Brett exakt trifft oder nicht. Deshalb ist ja irgendwann diese Zone etabliert worden, damit man eben einfach ein Sprungerlebnis hat. Aber auch da, es gibt einen Regelkanon und dieser Regelkanon muss eingehalten werden. So, wenn es falsch ist, einen Regelkanon einzuhalten und das entsprechend zu vermitteln, dann weiß ich nicht, wie Menschen lernen sollen, also junge Menschen und Kinder lernen sollen, mit Regeln umzugehen. Ja, das ist mein Problem, das ich da habe. Weil wenn Regelhaftigkeit nicht mehr vermittelt wird, dann ist es im Sport unmöglich. Aber ich glaube, dann haben wir auch im gesellschaftlichen Kontext sicher ein großes Problem. Ich nenne noch mal ein Gegenbeispiel. Wir haben unsere Tochter bewusst auf eine Schule in Köln geschickt, weil die gesagt haben, es gibt ein paar wesentliche Parameter in der Kindentwicklung, ja, und auch in der Gehirnentwicklung. Und dazu zählt Bewegung bis zu einem bestimmten Alter ganz elementar, eine künstlerische und eine musische Auseinandersetzung. Und die hatten in den ersten 3 Klassen im Gymnasium 5 Sportstunden. Das, was dann halt wieder reduziert wurde in Richtung der 3 Sportstunden, die ja normalerweise im Curriculum drinstehen, weil sie gesagt haben, die müssen sich bewegen. Ja, und für die ist es elementar, also 5., 6., 7. Klasse, für die ist es elementar, dass sie sich bewegen im Laufe ihres Schultages. Ja, ich habe das ja schon ein paar Mal hier erzählt. Dann gibt's halt einmal im Jahr den Spendenlauf und da sind Leute dabei, die freiwillig Marathondistanz laufen. Ja, freiwillig im Park in Köln Marathondistanz laufen, weil sie einfach so, das ist ja jetzt nicht nur eine intrinsische Motivation, also das ist ja auch Spenden sammeln, ne? Weil das ist ja ein Spendenlauf, also für jeden Kilometer, den du machst, kriegst du halt entsprechend deiner Spendenliste dann 50 Cent oder einen Euro, wie auch immer. Aber trotzdem muss ich das ja erstmal die Idee entwickeln, zu sagen, jo, das ist der Spendenlauf, jetzt laufe ich mal und ich traue mir schon mal zu, Marathon zu laufen. Und da sind dann 15, 16, 17, 18-Jährige dabei, die laufen dann Marathon. Ja, also unsere Tochter kam ja auch auf die Idee, direkt vor einem Wettkampf. Ja, also Halbmarathon laufe ich auf jeden Fall. Und wir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, was machst du dann? Ja, weil eigentlich denkst du ja, ist super, aber naja, wenn am Wochenende Wettkampf ist, vielleicht doch nicht ganz super. Ja, aber sie ist dann Halbmarathon gelaufen, sie war nicht davon abzuhalten. Ne?
Ja. Ja, diesen Spendenlauf, den gab es bei uns auch regelmäßig. Also ich weiß, am Anfang meines Studiums, da gab es ja noch den Karl Lennertz an der Sporthochschule, so ein Ausdauerpapst. Und viele haben sich dann darüber aufgeregt, dass der in der Studie belegt hat, dass Zweitklässler sehr wohl in der Lage sind, 2 Stunden am Stück zu laufen. Ich finde da ehrlich gesagt nichts Verwerfliches dran, Zweitklässler 2 Stunden laufen zu lassen, weil du hast es ja vorhin gesagt, wenn sie in den Spielsportarten unterwegs sind und zwar nicht nur, sage ich mal, im organisierten Training, sondern gerne auch auf dem Schulhof oder nachmittags auf irgendwelchen Käfigfußballplätzen oder sonst wo, dann sind die ja mit Unterbrechung vielleicht viel länger als 2 Stunden in Bewegung, einfach nur in Bewegung. Und das ist im Prinzip das, was man fördern muss. Und das muss noch gar nicht irgendwie an eine bestimmte Sportart gekoppelt sein.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal so auf den Ereignischarakter von Leichtathletik kommen, dann wurden ja die Europameisterschaften im vergangenen Jahr in München so als so ein herausragendes Beispiel für, wir schaffen Erlebnischarakter für viele Sportarten, weil das war ja ein kombiniertes Event als European Championships, aber eben herausragend dann nochmal Leichtathletik. Es war deutsche Erfolge, es waren relativ viele Zuschauer im Stadion, relativ. Es waren sehr viele Zuschauer, die es zu Hause verfolgt haben. Wir haben fast alles live übertragen. Es wurden deutsche Erfolge gefeiert, ja nicht zuletzt in dem Verantwortungsbereich, den du jetzt übernommen hast, nämlich im Langstrecken-Marathon-Bereich, die wir so noch nie auf europäischer Ebene hatten, auch schon gar nicht in der Kompaktheit. Ist da was übrig geblieben, das du beziffern oder benennen könntest? Wir sind jetzt so ein knappes Dreivierteljahr später. Ist das wirklich so etwas, was sich dann bemerkbar macht in dem, wie sich Laufen, wie sich Leichtathletik präsentiert?
Ich denke schon. Also ein Großereignis im eigenen Land ist, haben wir ja nochmal gelernt letztes Jahr, was ganz Besonderes. Also wenn ich jetzt auch nochmal zurückblende in meine Kindheit, wie gesagt, mein Vater, wir waren damals in Berlin, mein Vater war Langstreckler beim STC, ich bin in der Leichtathletik groß geworden, er hat uns zu Berliner Meisterschaften mitgeschleift, er hat uns zum ISTAF mitgeschleift und er hat dann auch dafür gesorgt, als wir dann schon auf der weiterführenden Schule waren, dass wir mit ihm zu den Olympischen Spielen nach München 72 fahren konnten. Damals war ich 11. Und das war jetzt, sage ich mal, ein Erlebnis, was bis heute nachschwingt, muss ich wirklich sagen, wo ich sehr oft dran denke, auch meinem Vater sehr dankbar war, dass er das realisiert hat. Das war irre. Wir hatten im Prinzip wenige Eintrittskarten. Wir waren in der ersten Woche da, im Prinzip vor dem Attentat. Und ich habe als 11-Jähriger ganz oft irgendwo alleine im Stadion gesessen, zwischen wildfremden Leuten. Und
heute undenkbar.
Das Stadion war proppevoll. Irgendwann haben uns mal Japaner eine Karte geschenkt. Da saß ich dann in so einer japanischen Delegation und habe mein japanisches Fähnchen geschwenkt. An dem tollen Abend mit Ulrike Meifert war ich auch zufällig dann glücklicherweise genau in der Kurve, wo sie ihren überraschenden Olympiasieg als 16-Jährige einfahren konnte. Also das ist, sage ich mal, ein Faktor, wenn du den erlebst als sportbegeisterter Heranwachsender, dann prägt dich das über Dekaden. Ne? Was jetzt München letztes Jahr angeht, ist natürlich auch so, dass viele überrascht waren, was sich da in der Woche entwickelt hat. Gerade auch nach dem Vorerlebnis von Eugene hat es, glaube ich, haben das nicht so viele für möglich gehalten, dass erstens das Publikum so gerne die Leichtathletik verfolgt, aber auch die Athleten sich dann, sag ich mal, zu sehr guten Leistungen haben, praktisch anfeuern lassen. Ne? Und ich meine, Marathon, das ist jetzt, sag ich mal, auch wieder in der aktuellen Diskussion. Auf der Ebene war natürlich auch geprägt von dem Teamgedanken, ne? Weil ich denke mal, klar, es ist ein, sag ich mal, jeder ist sein eigener Herr und arbeitet auf ein individuelles Ziel hin. Aber in München war es ja doch sehr offensichtlich, dass da Mannschaftsmedaillen möglich waren, und da haben auch alle sehr stark dran gezogen und haben auch, denke ich mal, darüber eine optimale Leistung dann hinbekommen. Nicht alle, aber es war schon auf jeden Fall auch durch den Teamgedanken inspiriert.
Ja, da war ja die Festlegung logischerweise wegen der längeren Vorbereitung notwendig. Da haben ja sehr viele der Marathonläuferinnen und Marathonläufer im Jahr vorher schon für sich definiert: Ich gehe nach München, ich möchte nicht an den Weltmeisterschaften teilnehmen, weil eben das nicht das höherwertige Ereignis ist, sondern weil es zu Hause ist, weil es in München ist, weil sie ja gehofft haben, dass es ein Gemeinschaftserlebnis, jetzt nicht nur mit den anderen aus dem Team jeweils, sondern auch ein Gemeinschaftserlebnis mit ihren Freunden, Verwandten, mit den Zuschauern in München geben könnte. Jetzt war das ja viel wärmer, als wir alle gedacht haben. Es war ja dann doch mehr oder weniger ein Hitzemarathon, ja, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Das haben ja trotzdem alle in Kauf genommen und sich ja trotzdem zusammengerissen. In Leistungsbereichen, die jetzt ja nicht bei allen die persönliche Bestleistung waren, das stand, glaube ich, gar nicht im Vordergrund. Weil das haben ja viele auch in Kauf genommen, dass sie potenziell langsamer unterwegs sind, als wenn ich jetzt einen Frühjahr- oder Herbstmarathon vorbereiten würde, um dieses Erlebnis mitzukriegen. Ja, trotzdem natürlich nie wissen, was dabei rausgekommen ist. Jetzt ist dabei ein sehr erfolgreiches Ding rausgekommen mit zwei tollen Teamleistungen, aber eben auch mit Richard Ringer, der da ja ein Once-in-a-Lifetime-Ereignis sicher geschaffen hat. Was macht das in der Laufszene? Was macht das mit den Athletinnen und Athleten, die das erlebt haben und die dahinter stehen? Weil die betreust du ja jetzt.
Ja, also beim Richard würde ich mal hoffen, dass es ein Twice-in-a-Lifetime-Erlebnis wird. Also dass da noch ein bisschen Potenzial
ist. Aber das erste Mal bleibt immer das erste Mal.
Ja. Ja, das ist schon. Und ich denke mal, die Bilder haben natürlich auch eine sehr starke Kraft, werden ja immer wieder auch noch hier und da eingespielt. Ich denke mal, es haben, wie gesagt, viele gut performt, aber wir haben eine Decke momentan im Marathonlauf bei den Damen und bei den Herren. Das ist schon fast historisch. Ja, also ich kann mich an viele Jahre erinnern, wo ich gesagt habe, wenn wir endlich mal wieder einen Marathonmann hätten, der 2:12 laufen würde, der wäre der King auf Deutschlands Straßen, der könnte gut davon leben. Und
in dem Bereich ist Philipp ja auch sicher zu dem geworden, was er ist, nämlich eine Persönlichkeit im deutschen Laufsport und sehr populär und sehr beliebt in dem, was er im Sport und um den Sport rum geschaffen hat für sich, weil es in der Zeit möglich war, ne?
Genau. Also genau, ich denke mal, diese Ära, sag ich mal, die muss man sagen, ist jetzt ein bisschen vorbei, weil es halt leistungsmäßig einen enormen Ruck gegeben hat, international sowieso, aber national auch. Und ich meine, du hast es angesprochen, dieses Abwägen der Athleten, wo plane ich meinen nächsten Start, ist natürlich ein schwieriges Thema. Wir haben, sag ich mal, eine Inflation an hochwertigen Wettbewerben. Ob jetzt Meisterschaften, wenn ich mich auch da zurückerinnere, früher gab es alle 4 Jahre Olympische Spiele und dann zwischendurch alle 2 Jahre Europameisterschaften. Dann kamen irgendwann Weltmeisterschaften dazu. Dann hatte man zumindest in 4 Jahren immer ein Jahr, wo man auch mal so ein bisschen taktieren konnte, pausieren konnte, auskurieren konnte. Dann wurden die Weltmeisterschaften auf einen 2-Jahres-Rhythmus gelegt. Jetzt haben wir sogar teilweise Jahre gehabt mit 2 Höhepunkten, EM und Olympische Spiele. Und das ist für die Marathonläufer jetzt natürlich eine ganz besondere Herausforderung, weil halt sehr oft der Meisterschaftsmarathon in den Sommermonaten nicht dazu geeignet ist, eine neue PB zu laufen oder wie wir es jetzt zum Beispiel haben, eine Olympianorm anzustreben. Ja, und das war im letzten Jahr ganz gut, dass München im Prinzip noch keinen Einfluss hatte auf das, was jetzt notwendig ist, um nächstes Jahr in Paris zu starten und dass es im eigenen Land stattfand. Ja, und das, denke ich, hat den Marathon insgesamt natürlich sehr auch ins Blickfeld manövriert.
Das eine ist ja die Motivation, bei solchen Meisterschaften zu Hause eine besondere Leistung zu erzielen, aber das ist ja angesprochen. Das Ansteigen des Grundniveaus ist natürlich schon beachtlich international. Auch in Deutschland hat ja eine klare Verschiebung, jetzt nicht nur um Nuancen, sondern ja einfach um ein ganzes Niveau stattgefunden. Da wird viel diskutiert in Richtung der Schuhe natürlich, die eine Menge ausmachen, sowohl im Training als auch im Wettkampf nachher. Und du hast lange genug als Trainer ja selber gearbeitet und auch Marathonläuferinnen und Läufer betreut. Hat eine grundsätzliche Veränderung auch in der Herangehensweise in der Trainingssystematik stattgefunden in Deutschland?
Auf jeden Fall. Also ist es schwer, sowas auf pauschale Dinge herunterzubrechen, weil ich stelle es jetzt fest, von den 20 Läuferinnen und Läufern, die im Marathonkader sind, geht eigentlich jeder seinen eigenen Weg. Also selbst die Schöneborn-Twins, verletzungsbedingt, haben sich ein bisschen auseinander trainiert im letzten halben Jahr. Jetzt sind sie leider beide verletzt und können wieder ein bisschen mehr zusammen machen. Aber im Prinzip, sage ich mal, sehe ich 20 verschiedene Herangehensweisen an das ganze Thema Marathon. Ich sehe aber natürlich auch das, was du jetzt angesprochen hast, dass da wesentlich mehr Unternehmergeist eingezogen ist. Also gerade auch durch die Beispiele von europäischen Langstrecklern, die quasi ihren kompletten Lebensmittelpunkt nach Ostafrika verlegt haben, hat sich, sage ich mal, dieser Impuls natürlich auch auf die Topläufer übertragen. Das heißt, die versuchen jetzt natürlich auch viel mehr Zeit als früher tatsächlich in der Höhe zu verbringen, ganzjährig teilweise oder gar nicht mal so, wie man das früher dann in Ketten formuliert hat, sondern eigentlich gilt es teilweise darum, einfach sehr viel Lebens- und Trainingszeit auch in der Höhe zu verbringen. Ja, und es hört im Prinzip nicht auf. Es gibt jetzt ja neue Möglichkeiten auch hierzulande mit dem Höhenhaus vom Eisinger in Herxheim, was, denke ich mal, noch nicht optimal strategisch eingebunden ist, aber wo man im Prinzip diesen Effekt des Aufenthalts in der Höhe nochmal deutlich strecken kann. Ja.
Das andere, was wir hier ja schon sehr oft besprochen haben, aber ja eher orientiert in Richtung der ambitionierten Hobby-, Freizeit- und Breitensportathleten, die grundsätzliche Orientierung an Trainingsphilosophien, hat die sich verändert? Weil du sagst ja, ich habe jetzt 20 unterschiedliche Ansätze. Die einen laufen länger, die anderen laufen gar nicht so viel lang. Ja, also wir haben ja hier mit Fabienne Königstein vor nicht allzu langer Zeit gesprochen, die eben zum Beispiel ja nicht so viel in dem Bereich der langen Läufe unterwegs ist. Da sind ja doch krasse Unterschiede in den Trainingsansätzen. Das Grundprinzip des polarisierten Trainings, also relativ viel im langsamen, individuell langsamen Bereich zu laufen, aber wenn dann im schnellen Bereich, dann auch im richtig schnellen Bereich zu laufen. Findest du das wieder oder sind da auch individuelle Ansätze?
Das würde ich schon so sehen. Ich habe mir neulich nochmal hier den EM-Marathon von unseren Strategen Salzmann und Stefni angeschaut, von 86. Und ich war ja dann auch Anfang der 90er Jahre, waren ja eigentlich so meine ersten direkten Berührungen mit dem Marathon-Thema, dass ich damals den Martin Grüning eine Zeit lang betreut habe. Und da war es schon, sage ich mal, sehr viel Kilometerschrubberei, sage ich es jetzt mal, nenne ich es jetzt mal. Und ja, du hast es schon ganz gut beschrieben. Es geht mehr um Akzentuierung heute, aber es geht auch um individuelle Akzentuierung. Also nicht jeder, denke ich mal, ist gut beraten, zu glauben, dass er mit 130, 140 Kilometern Weltklasse werden kann. Also da gibt's schon, denke ich mal, einfach unterschiedliche Typen, welche, die mehr Umfang brauchen und welche, die mit weniger auskommen. Aber das Thema Wechsel von Belastung und Erholung, jetzt sag ich mal in Mikrozyklen, aber auch übers Jahr, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Also es wird es gibt einen größeren Mut zum Langsamlaufen auch tatsächlich, zum
Daddeln. Ja, das ist schön, dass du das sagst, mal, Mut zum Langsamlaufen. Ja, weil eigentlich würde man ja denken, ja, Mut zum Schnelllaufen. Nee, Mut zum Langsamlaufen, das ist sehr schön formuliert, ja.
Ja, das ist im Prinzip das, was schon gar nicht anders geht. Das heißt, wenn man viele Kilometer im Hochgeschwindigkeitsbereich laufen will, die einen dann auch tatsächlich in der absoluten Leistung voranbringen, dann kann man nicht noch unendlich viele Kilometer in dem mittleren Bereich machen, sondern dann ist es eigentlich mehr so, dass diese schnellen Einheiten gut nachbereitet werden müssen und das heißt halt auch manchmal die Uhr einfach auf den Nachttisch lassen und rumdaddeln.
Das können die ja gar nicht.
Das heißt auch alternativ vielleicht zu trainieren, gerade wenn man Blessuren hat oder ich meine, ein Marathontraining findet immer auf des Messers Schneide statt, was jetzt Überlastungsverletzungen anbelangt. Das hat sich auch nicht groß geändert und ist auch durch die Schuhe nicht besser geworden, dieses Thema. Aber wie gesagt, das optimale Verhältnis tatsächlich von sehr hohen Belastungen zum Volumen der Regeneration, das ist so ein bisschen was sich stark verändert hat.
Wenn du jetzt diese 20 unterschiedlichen Konzepte hast und ja selber den Hintergrund als Trainer, als ehemaliger Athlet und so weiter hast, bist du dann eher als Ratgeber gefragt oder versuchst du auch schon mal einzugreifen, wenn du meinst, eine Entwicklung, die nicht zu einer Leistungssteigerung führt, um es mal vorsichtig zu sagen, zu erkennen?
Also bisher habe ich mich da gar nicht groß eingemischt in das Training. Also teilweise ist es ja, legen die Athletinnen und Athleten das ja offen und man kann dann schon ihnen quasi beim Training über die Schulter schauen und gucken, was sie machen. Das mache ich natürlich auch. Es gibt natürlich dann, sage ich mal, das Tool der Leistungsdiagnostik. Das heißt, wir haben ja, sage ich mal, primär Leipzig, hat das IAT als Servicepartner der Marathonläufer, wo auch viele regelmäßig ihre Leistungsparameter überprüfen und entsprechend auch dann Empfehlungen bekommen und die verfolgen. Aber es machen halt auch nicht alle. Also es gibt da ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich als ich sage jetzt mal Oberhirte, der natürlich alles so ein bisschen im Blick haben will, würde mich natürlich leichter tun, wenn ich mehr Feedback bekäme, auch noch aus dem Bereich Leistungsdiagnostik. Manchmal wird das auch in Trainingsphasen verlegt, die nicht unbedingt jetzt die wichtigsten sind. Ich werde auch jetzt, also wir haben uns noch gar nicht so viel ausgetauscht, aber es steht auch in dieser Woche noch an, mit den Kollegen in Leipzig zu sprechen und nochmal zu schauen, wie man das vielleicht noch effektiver einsetzen kann, dieses ganze Tool.
Gib unserer Community auch mal eine Idee, weil da gibt es ja auch sicher eine nicht unwesentliche Zahl an Läuferinnen und Läufern, die selber eine Leistungsdiagnostik machen. Ja, wir haben das hin und wieder schon mal angedeutet. Man kann das ja zum Beispiel auch in einen Check-up einbinden, ja, der teilweise auch von Krankenkassen bezahlt wird. Ja, wenn man es geschickt macht, kann man da sicher Dinge miteinander verbinden, dass man das jetzt nicht komplett aus der eigenen Tasche bezahlen kann. Muss. Was ist sinnvoll, an welcher Stelle im Trainingszyklus macht es Sinn, eine Leistungsdiagnostik zu machen?
Also ich denke mal, die Vorteile der Leistungsdiagnostik liegen vor allen Dingen dann auf der Hand, wenn man es regelmäßig macht und auch, sage ich mal, zu vergleichbaren Phasen in der ganzen Vorbereitung. Also es ist eigentlich relativ wenig daraus zu ziehen, wenn man das, sage ich mal, mal am Ende einer Regenerationsphase macht und beim nächsten Mal dann im Prinzip 2 Wochen vor dem Hauptwettkampf. Also ich denke mal, das wäre jetzt mal der erste Rat an die Leute, die sich damit beschäftigen, dass sie es nicht einmalig machen, sondern es lebt im Prinzip von einer gewissen Wiederholung, von einer Regelmäßigkeit. Gleiche Rahmenbedingungen, der gleiche Test am gleichen Institut mit dem gleichen Schuh, hoffentlich dann in der gleichen körperlichen Verfassung oder zumindest in einem gesund und nicht irgendwie angenockt und nicht bis zur Leistungsgrenze ausreizen können dann hat es auf jeden Fall seine Berechtigung, denke ich, auch bei dem ambitionierten Hobbysportler. Ja, was man dann dem entnehmen kann, ist natürlich abhängig davon, was tatsächlich untersucht wird. Also das Primäre ist ja im Prinzip schon die Belastungssteuerung, darüber dann eigentlich objektiv individuell anzupassen. Das heißt, wie viel mache ich in welchem Intensitätsbereich? Viele Athleten messen ja mittlerweile auch schon selbst Laktat oder Trainer messen Laktat. Man muss da, denke ich mal, die vielen Möglichkeiten, die es gibt, muss man für sich entscheiden. Viele sind nach wie vor eigentlich eher pulsgesteuert unterwegs. Ist auch eine Möglichkeit, funktioniert auch nach wie vor. Und dann gibt's natürlich auch die Option, ein bisschen genauer reinzugucken. Also wie verhält es sich wirklich auch mit der Laufökonomie? Ne? Stichwort Schuhe ist ein Thema. Wie verhält es sich, sage ich mal, auch mit der Statik, mit muskulären Disbalancen beispielsweise, also gerade das Thema Athletik oder Kraftausdauer sind zwei Themen, die sehr oft vernachlässigt werden im Langstreckenbereich. Bei den Triathleten denke ich weniger, aber bei den Läufern schon. Wir haben das auch nochmal jetzt vor ein paar Monaten rekapituliert, dass es auch oft im Mittelstreckenbereich so, sag ich mal, den ganzen Winter über ganz normal ist, Medizinbälle durch die Gegend zu schleudern. Und Ostern hört man dann damit auf.
Ritualisiert, ja.
So, dann geht's nämlich ins Trainingslager und dann zieht man die Spikes an und dann ist weniger Zeit für Athletiktraining und das darf natürlich nicht sein. Das ist, denke ich mal, auch eine Erfahrung, die viel zur Leistungssteigerung beigetragen hat, dass das Athletiktraining ganzjährig stattfinden muss. Und zumindest anfangs unter Anleitung, ne? Weil gerade das Thema Disbalancen haben wir sehr oft als Ursache für Verletzungen, die einen dann längere Zeit aus dem Verkehr ziehen. Und das kann man natürlich durch eine umfangreiche Leistungsdiagnostik erkennen und eliminieren als Störfaktor.
Ja, also am besten natürlich, bevor man sich verletzt hat, logischerweise, ja, weil danach ist immer schwieriger. Ne? Du hast Triathlon angesprochen. So viele Berührungspunkte zwischen diesen unterschiedlichen Sportarten, die ja im Prinzip Ähnliches trainieren, gibt es gar nicht. Wir sehen zwar immer wieder, dass auch Triathleten dann mal bei den Läufern auftauchen, dass der ein oder andere dann sich auch mal im Triathlon versucht, aber das sind ja eher so individuelle Geschichten. Da sehe ich einen klaren Unterschied zum Beispiel zum Leistungssportsystem. Nehmen wir mal Norwegen als ein Beispiel, ein relativ kleines Land ja mit sehr wenig Menschen, die aber im Leistungssport wirklich einen anderen Weg bestreiten, als das in Deutschland der Fall ist. Ja, also das ist da Abstimmungen im obersten Trainings- und Wissenschaftsbereich gibt, ist das eine. Aber es gibt eben auch das Treffen der Top-Athletinnen und Athleten aus ganz unterschiedlichen Sportarten mindestens einmal im Jahr, wo die sich jetzt nicht nur zum Abendessen oder zum Feiern treffen, sondern wo die auch gemeinsam trainieren und sich gegenseitig zumindest, ich will jetzt nicht sagen Trainingsmittel, aber Impulse geben. Und das beschreiben die als unglaublich wertvoll für ihre Leistungsentwicklung. Ja, also ich erinnere jetzt am letzten Wochenende Kaspar Ruud, Finalist bei den French Open, was hat der mit Laufen zu tun? Denkt man gar nichts, aber der berichtete halt davon, dass er mit den Ingebrigtsens und mit den Triathleten sich irgendwann im Winter getroffen hat und wichtige Impulse für sein Training aus diesem Treffen gezogen hat. Treffen sich die Top-Athletinnen in Deutschland und Athleten zu wenig?
Ja, könnte man vielleicht so formulieren. Ich meine, in Norwegen fokussiert sich ja auch alles mehr oder weniger auf Südnorwegen. Also die Wege sind dort vielleicht ein bisschen kürzer, aber das Thema Norwegen würde ich gerne nochmal etwas anders aufgreifen. Also ich weiß nicht, ob du dich noch an unseren Läufer damals in Leverkusen, Jussi Udelhofen, ja, erinnerst. Auch deutscher Meister, 800 Meter, 1,45er Bestzeit mit norwegischen Wurzeln. Und der hat uns damals auch motiviert, also die Läufer in Leverkusen, alljährlich an einem Staffellauf in Oslo teilzunehmen, an den Holmenkollen-Staffetten. Das ist eine Veranstaltung, da laufen, glaube ich, 12 Läufer, verschiedene Streckenabschnitte. Die ganze Stadt ist unterwegs, Vereine, Firmen, Feuerwehr, Behörden, alles Mögliche. Damals waren 28.000 Leute bei dieser Staffel dabei. Am Vortag fand der Grete Weitz-Lobet statt. Da waren 45.000 Frauen am Start. Als ich damals in Norwegen war, habe ich verschiedene Erlebnisse gehabt. Also erstmal war es sehr interessant, durch, einfach nur durch die Straßen zu laufen und in die Garagen reinzuschauen. Was da alles an Sportgerät stand, wo bei uns vielleicht eher E-Bikes und Rasenmäher zu finden sind, das war schon sehr offensichtlich. Natürlich Langlaufski, natürlich Fahrräder, natürlich Kajaks, alles Mögliche konnte man da sehen. Die Sportanlage an dem Sportzentrum, wo wir trainiert haben, die war offen. Da gab es keinen Zaun oder irgendwas. Als wir trainiert haben, waren da
mit Schlüsselgewalt.
Ja, ja, nee, mit Schlüsselgewalt. Das ist schon tatsächlich so ein ganz wichtiger Punkt. Da waren Mütter, die haben ihre Kinder tatsächlich am Ende der Weitsprunggrube im Sand spielen lassen. Stell dir das in Deutschland in
einer
Bezirkssportanlage.
Ja. Ja, die Bezirkssportanlage ist ja zu, da ist ja ein Zaun drum.
Ja, ja. Es gab damals Khalid Skar, den Marokkaner, der hat ist ja dann später, glaube ich, Norweger geworden, der hat damals schon dort trainiert. Die Mütter haben nicht nur ihre Kinder in der Waldsprunggrube buddeln lassen, sondern die haben auch ihre Kinder neben dem Kalitska mit dem Kinderrad auf Bahn 2 mitfahren lassen. Das heißt, wenn wir über Norwegen sprechen, dann ist dort Sport einfach ja viel näher bei den Menschen. Das ist einfach normal, dass dort Sport getrieben wird. Es ist unglaublich, was dort für Leistungen über viele Sportarten hinweg produziert werden. Mit ja relativ, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner hat Norwegen?
Ich glaube 9 Millionen.
Ja. Ja, ja.
Leichtathletik, so, Triathlon, Fußball, Handball, natürlich in allen Wintersportarten. Das ist ja crazy.
Ja. Es ist crazy und es ist aber, denke ich, es hat ursächlich, glaube ich, mit der gesellschaftlichen Verankerung zu tun. Und dann ist es natürlich so, dass man optimale Bedingungen hat. Klar, für Wintersport allemal besser als wir hier in Mitteleuropa. Aber wir haben das natürlich auch im wissenschaftlichen Bereich noch stärker vorangetrieben, das ganze Thema, vielleicht auch, weil sie sich auf mit relativ wenig Sportlern auf sehr viele Sportarten verteilt haben, ist dann halt sehr wissenschaftlich auch operiert worden.
Ja, aber nochmal zurück. Empfindest du jetzt den Austausch zum Beispiel mit anderen Sportarten als inspirierend in Deutschland, jetzt in der Funktion als Bundestrainer? Du kennst ja wahnsinnig viele Menschen aus anderen Sportarten, weil du eben ja in deiner sehr langen Karriere bei ASICS ja sehr viele Menschen kennengelernt hast, eben nicht nur aus dem Laufbereich, sondern eben auch aus anderen Sportarten. Würdest du es als möglich erachten, dass du jetzt als Bundestrainer laufen hingehst und sagst, so, wir treffen uns jetzt mal mit den Skilangläufern, die ja in Deutschland auch ein bisschen was können im Weltvergleich, mit den Ruderern, mit den Triathleten, ja, also sagen wir mal, mit den Radfahrern, also mit den Leuten, die eben ähnliche Ansprüche an Leistungsparameter haben, ja, weil sich jetzt mit Biathleten, ja, die sind die gleichen, nee, das ist ein falsches Beispiel, mit Hammerwerfern, mit Kunst- und Turmspringern zu treffen, würde jetzt nicht so viel Sinn machen aus meiner Perspektive, aber vielleicht auch, ja.
Ja, aber dieser Wissenstransfer zum Triathlon, der ist ja teilweise schon organisiert. Also als ich bei ASICS raus bin, Ende 21 war das ja, da habe ich ja dann in Frankfurt die A-Trainer-Fortbildung gemacht und das war schon eine Gemeinschaftsveranstaltung von DTU und DLV. Also da hat man schon im Prinzip sehr viele Leitungen gelegt, um tatsächlich Wissen zu transferieren. Also ich denke mal, das geht ja in beide Richtungen. Was den Wintersport angeht, glaube ich, ist es noch viel zu wenig. Ich kann mich erinnern, als ich an der Trainerakademie mein Diplom-Trainerstudium gemacht habe, da gab es gar nicht genug Lauftrainer, um, sage ich mal, diesen Jahrgang zu füllen. Und damals haben wir im Prinzip dann das Kombinationsstudium mit den nordischen Trainern zusammen gemacht. Also da waren Trainer aus dem Biathlon, aus der nordischen Kombination, Skilanglauf, auch Skisprung. Und was man da natürlich festhalten muss, ist, dass diese Trainer damals alle die Perspektive hatten, in hauptamtliche Positionen zu kommen, während es in der Leichtathletik sehr lange Zeit kaum Möglichkeiten gab, als Trainer hauptamtlich zu arbeiten. Und das ist im Prinzip, denke ich mal, das sind im Prinzip zwei Potenziale, die man da angehen kann. Ich denke mal, was die Hauptamtlichkeit angeht, sind wir auf einem ganz guten Weg. Aber Wissenstransfer aus anderen Sportarten, gebe ich dir recht, sollte stattfinden, sollte noch viel stärker stattfinden.
Ein Wissenstransfer findet ja jetzt insofern durchaus schon statt, dass die Trainingskonzepte, die du angesprochen hast, also bei den Athletinnen und Athleten, die du betreust und begleitest und verantwortest, ja auch inspiriert sind durch Trainingsgruppen, die zum Beispiel im Fall von Richard Ringer in Belgien sind, ja, und mit afrikanischen und mit anderen europäischen Nationen gemeinsam trainieren, wo ganz andere Impulse entstehen, wo natürlich auch ein anderer Transfer von Laufkultur, nenne ich es mal, stattfindet, als wenn man jetzt nur im eigenen GAU köcheln würde. Aber natürlich auch die Entwicklung, die ja auch international sicher noch weiter voranschreiten wird, dass Sportartikelausrüster eigene Laufteams gründen. Ja, also wir haben mit Constanze Klosterhalfen darüber gesprochen, die ja jetzt gerade ihren Wechsel da in Richtung des Puma Elite Teams vollzogen hat. Wir haben das bei Adidas natürlich relativ stark jetzt verortet. Da wird wahrscheinlich ja, glaube ich, in den nächsten Jahren auch international noch sehr viel mehr passieren in der Richtung On hat ein eigenes Team und so weiter und so weiter. Wie begleitest du das und wie siehst du das in der Entwicklung der Laufszene für sicher auch den Leistungsbereich?
Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor, dass die Industrie wieder extrem aktiv geworden ist im Laufbereich. Das war ja mal eine Zeit lang mehr oder weniger eingeschlafen. Es gab ja früher mal beim DLV auch sogenannte Poolpartnerschaft. Die wurde dann im Prinzip aufgelöst, als Nike DLV-Sponsor wurde. Und damals war es halt für Athleten auch sehr schwer möglich, ihren persönlichen Ausrüster in irgendeiner Weise als Nationalmannschaftsathlet zu repräsentieren. Das hat sich natürlich schlagartig geändert. Einerseits durch Social Media, wo im Prinzip jeder sein eigener Medienschaffender ist und entsprechende Reichweite generieren kann. Und dieses Social Media Thema haben natürlich auch die Sportfirmen ganz oben auf der Agenda, wenn es um Marketinginitiativen geht. Und entsprechend profitieren die Athleten jetzt im Moment sehr stark von dem Wettbewerb. Also heute ist es tatsächlich so, wenn du mit Athleten verhandelst, dann kann es gut sein, dass der Athlet dir sagt, er hat aber noch zwei oder drei andere Angebote, die besser sind oder auch nicht. Aber das war jahrelang eigentlich undenkbar, ne? Und das, was die Firmen dann teilweise anbieten an Service oder sogar rundum Betreuung, das ist natürlich auch etwas, was dem Verband zugutekommt. Deshalb habe ich gesagt, wir müssen mit den Firmen an einen Tisch, weil das geht ja oft dann auch um Wettkampfplanung, ne, weil die teilweise ihre eigenen Rennen haben und das auch entsprechend in den Verträgen der Athleten verankert ist. Und das muss koordiniert werden. Also ich denke mal, da können wir uns nicht zurücklehnen und gucken, was da so alles passiert. Da müssen wir als Verband auch versuchen, ein bisschen steuernd einzugreifen. Ja. Und wie gesagt, die Dynamik auch nochmal jetzt angesprochen auf das oder vielleicht anhand des Beispiels vom Amanal Petros, ne? Der ist ja so ein Kandidat, der sehr viel in Afrika trainiert und wenn er dann in Deutschland ist und auch in Afrika natürlich sich mit Tono, mit seinem Trainer.
Also mit deinem Vorgänger praktisch, ja, ne? Genau. Mhm.
Mit meinem Vorgänger, der ja unendlich viele Erfolge auch als Trainer vom TV Wattenscheid erreicht hat, der jetzt aber so ein bisschen sich auch rauszieht, aber Gott sei Dank sich noch um Nils Vogt und auch Amanal kümmert. Da haben wir festgestellt, sobald der Amanal in Kenia ist und dort eine große Gruppe rund um die Uhr um ihn herum ist und ihm Struktur gibt und Orientierung, trainiert der wesentlich besser, als wenn der hier irgendwo in Bochum als Satellit ja sich praktisch selbst disziplinieren muss, weil keine große Trainingsgruppe vorhanden ist, die auf ihn wartet. Ne? Und das ist ein Effekt, das haben, glaube ich, viele erkannt, dass sie sich zumindest phasenweise doch sehr großen Gruppen anschließen, ne? Stichwort Richard auch, um einfach unter ja gleich starken Athleten auch sich nochmal in andere Grenzbereiche rein zu trainieren.
Ein sensibles Thema im Deutschen Leichtathletikverband, sicher auch ein bisschen differenziert in den Disziplingruppen, ist auch, wir gehen mal zum Studium in die USA, weil da ja spezielle Bedingungen für etliche Bereiche gelten. Aber jetzt nehmen wir mal den Laufbereich. Ein prominentes Beispiel ist da ja Lea Meyer, die da irgendwann hingegangen ist, dort gar nicht so auffällig in ihrem Bereich in der Uni war, aber da natürlich eine Ausbildung gemacht hat nebenbei und weiterhin Leistungssport machen kann, wichtige Erfahrungen gesammelt hat, wie sie auch selber hier in unserer Folge geschildert hat, die ihr dann den Erfolg letztlich und ja auch das Vordringen in einen internationalen Leistungsbereich erst ermöglicht haben. Ich weiß, dass viele deiner Bundestrainer-Kolleginnen und Kollegen das nicht sehr gutieren, dass in der Regel ja Nachwuchsathleten aus dem Bereich der noch zu entwickelnden Leistungsklassen in die USA gehen und sich so ein bisschen dem Zugriff der Kader und der Verbände entziehen. Wie siehst du diese Entwicklung und wie ist da eine Ausrichtung im Laufbereich?
Na gut, also ich sag mal, ein Sportlerstipendium in den USA an der Universität ist in erster Linie mal eine 1:1 Win-Situation zwischen der Universität und dem Athleten oder der Athletin. Ja, da ist der Verband im Prinzip nur am Rande beteiligt, verfolgt natürlich die Entwicklung, aber es ist natürlich schon so, dass die, sage ich mal, das Training und vor allen Dingen die Wettkampfintensität dort drüben enorm ist. Also nach so einer amerikanischen Track and Field Saison sind viele dann irgendwo auch durch. Und wenn es dann darum geht, noch für den Verband des Heimatlandes Erfolge zu erreichen, dann ist das oftmals nicht mehr möglich, weil einfach die Schwerpunkte nicht entsprechend gesetzt worden sind. Aber ich sehe trotzdem natürlich das Volumen oder die Quantität. Es sind mehr Athleten, gerade im Laufbereich, die diesen Weg für sich gewählt haben, teilweise kennt man sie gar nicht, ne? Die kommen dann mit einmal. Ich hatte ja jetzt auch mit dem Malte Propp und dem Jan-Lukas Becker zwei Leute dabei, die uns quasi beim Europacup 10.000 Meter in Passé in Frankreich vertreten haben. Die sind da Zeiten gelaufen unter 29 Minuten beziehungsweise sogar 28,5. Das hat hierzulande kaum jemand mitbekommen. Ja, und Das ist natürlich, wenn man das, sage ich mal, dann irgendwann mit solchen Athleten in die Kommunikation geht und schaut, wie kann man vielleicht das zusätzliche Interesse des Verbandes dann noch mit reinquirlen in die ganze Situation, ne? Weil auch so ein Studium ist ja dann irgendwann mal zu Ende, dann ist das auf jeden Fall ein Faktor, der auch vom Verband benutzt werden sollte. Also ich sehe das jetzt nicht so einseitig, dass das eine eigene Welt ist, mit der wir nichts zu tun haben, sondern wenn man es geschickt angeht, dann denke ich mal, kann aus diesem sehr umfangbetonten Training auch viel für den DLV am Ende übrig bleiben.
Ja, das ist ja sicher so ein Entwicklungsabschnitt, den junge Sportlerinnen und Sportler da durchmachen, ja auch in der Verbandsstruktur ein schwieriger Bereich. Ja, kommen vielleicht aus einem Jugendbereich oder der Übergangsbereich in den Erwachsenenbereich oft sehr schwierig, weil der Weg dann zu einer selbst nationalen, aber auch europäischen oder internationalen Klasse ist dann extrem weit und sieht ja unfassbar weit entfernt aus, ja. Wie soll ich eine Minute über 10.000 Meter schneller laufen oder zwei? Wie soll das gehen? Das ist ja etwas, wo man dann aufgefangen werden muss. Und die Unis bieten ja dann eben auch aufgrund der exorbitanten Ausstattung finanzieller, aber auch logistischer Art ja da oft sehr, sehr gute Bedingungen. Wenn du jetzt mal international schaust, ja, stellt man ja in vielen Bereichen, nicht nur im Laufsport, aber zum Beispiel auch im Radsport fest, dass relativ junge Athletinnen und Athleten schon im absoluten Top-Bereich auftauchen. Wir haben jetzt im Leichtathletik, im Laufbereich ja gerade Kelvin Kiptum, der ja nah dran ist am Weltrekord von Eliud Kipchoge, also von einem über eine lange Bahnkarriere entwickelten Weltklasse-Athleten. Und der kommt in relativ jungem Alter daher und reißt plötzlich da neue Welten ein. Und das ist ja nicht der einzige in dem Alter. Auch äthiopische Athletinnen und Athleten sind ja oft Anfang 20. Wie siehst du die Entwicklungen, die sich da in dem absoluten Top-Bereich in den letzten Jahren aufgetan hat?
Das ist auf jeden Fall auffällig, dass es international eine Verjüngung gibt in den Ausdauerdisziplinen. Ich meine, Jakob Ingebrigtsen mit 18 Europameister in Berlin, das hätte man früher jemanden Vogel gezeigt. Ich denke, es ist nicht so leicht übertragbar. Also wir haben jetzt ja auch über Kaderrichtwerte diskutiert und wie ich vorhin schon gesagt habe, für mich ist die klassische Karriere in der Disziplin, für die ich nun ein bisschen verantwortlich bin, Marathon, eher tatsächlich weiterhin in dem Altersbereich 25 bis 35. So, die Frage ist halt, was passiert vorher? Also entwickeln, sollten wir Leute entwickeln, die tatsächlich schon mit 19, 20 super Halbmarathonzeiten und 10.000 Meter Zeiten entwickeln? Ich denke, wenn wir sie hätten, gerne, aber der klassische Weg scheint mir irgendwie ja doch nach wie vor so, dass sich die Langstrecken Elite hauptsächlich speist aus Leuten, die von den Unterdistanzen kommen. Das heißt, Verjüngung dann eher im Mittelstreckenbereich, aber nicht unbedingt jetzt als Verband darauf hinarbeiten, dass die Leute schon mit 21 einen Marathon laufen. Also ich glaube, da kann man auch viel kaputt machen.
Klar, die Systeme sind ja sowieso, die Sportsysteme haben wir schon angesprochen, sind ja extrem unterschiedlich. Du hast Kaderrichtwerte angesprochen. Da geistern gerade durch die Szene zumindest Werte, die den einen oder anderen doch hart schlucken lassen. Denn wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird sich das auch an dem gehobenen Leistungsniveau orientieren, dass halt auch eure Kaderrichtwerte deutlich härter sein werden in den nächsten Jahren. Erstmal stimmt das und was ist, wenn es so ist, die gedankliche Linie dahinter?
Ja, das stimmt. Kann ich erstmal bestätigen. Gut, der übergeordnete Anspruch ist ja klar formuliert, dass man, ich weiß nicht in welcher Frist, aber zumindest den Anspruch hat, wieder Top 5 Leichtathletiknation zu werden. Und es ist, sage ich mal, das Motiv jetzt in der Festlegung der Kaderrichtwerte, der höheren Kaderrichtwerte, ist natürlich die zur Verfügung stehenden Fördermittel auf weniger Athleten zu konzentrieren. Also weniger Athleten in eine bessere Förderung oder in einer besseren Förderung ja, eine bessere Förderung fließen zu lassen. Ich sehe das allerdings für Marathon auch ein bisschen kritisch, weil ich denke mal, das, was der DLV oder wir als Verband tatsächlich den Athleten bieten können, ist nur ein relativ kleiner Teil dessen, was sie tatsächlich benötigen, um professionell zu trainieren. Das heißt, sie profitieren, denke ich mal, natürlich in der Disziplin davon, dass es andere Töpfe gibt. Die Ausrüster hatten wir schon angesprochen, aber es gibt natürlich auch ja, professionelle Veranstaltungen, die auch den Athleten, sage ich mal, Antrittsgelder und Boni bieten. Es gibt ja individuelle Sponsoren jetzt außerhalb der Sportbranche, die da auch ihren Teil zu beitragen. Der Verein ist eigentlich ein bisschen auch eher in den Hintergrund getreten, aber auch der tut oft noch sehr viel. Das heißt, im Endeffekt muss ich ein bisschen befürchten, dass die dass wir das, was wir an Mehrwert erreichen wollen für unsere absoluten Topstars über DLV-Förderung, ja, zwar schon positiv entwickeln können, aber dass das jetzt nicht so einen riesen Impact auf die Leistungsentwicklung hat. Und ich muss aber auch sagen, Top 5 Anspruch in der Welt im Marathon, warum denn nicht? Also ich meine, ist klar, Äthiopien, Kenia, brauchen wir nicht drüber zu reden, sind weit weg. Aber
ja, gut, mit welchem... Da hätten wir auch ein Thema, aber das ist, glaube ich, dann nochmal ein eigener Podcast, ne? Weil also die Entwicklung in Kenia ist natürlich schon auch sehr kritisch zu betrachten, ne?
Das ist tatsächlich ja ein Thema, wo wir dann jetzt die Sendezeit
sprengen würden, ja,
verlängern ja müssten. Ne? Aber letztendlich treten unsere Spitzenkräfte ja, sag ich mal, gegen eine bereinigte Weltspitze an. Ne? Wenn das nicht der Fall wäre, dann würden wir gar nicht stattfinden bei 80 Startplätzen bei Olympia.
Ja, oder für unsere Gemeinde bereinigte Startliste heißt, dass man das immer runterbricht auf die Zahl der zur Verfügung stehenden Startplätze pro Nation. Ja, also dass man schaut bei Olympischen Spiele 3 pro Nation und dann rechnet man entsprechend das runter und hat nicht 50 kenianische oder äthiopische Läuferinnen und Läufer vor einem, ja, so.
Genau, also ich weiß nicht, im letzten Jahr glaube ich 22 Äthiopierinnen unter 221 oder sowas, also das ist einfach unglaublich, wie viele Top-Leistungen produziert werden und ich denke da aber die Chancen jetzt im Quervergleich mit den nicht ostafrikanischen Nationen. Da können wir mit den deutschen Athletinnen und Athleten ganz gut gegenhalten. Ja.
Aber jetzt nehmen wir mal so einen Kaderrichtwert, den ich zumindest gehört habe, 208,30 für die Männer. Dann sind wir natürlich wieder in diesem Leistungsbereich, den Gina Lückenkämper ja im letzten Jahr oder den Systembereich, den Gina Lückenkämper im letzten Jahr aus meiner Sicht zu Recht angesprochen hat, dass sie sagt, wir haben gar kein Fördersystem, sondern ein Belohnungssystem. Das heißt, dass Leute, die schon eine sehr hohe Leistungsfähigkeit haben, gefördert werden, anstatt Leute, die da erst hinkommen wollen und die ein Potenzial haben, zu fördern.
Ja, kann ich ein bisschen verstehen, dass sie zu dieser Einschätzung gekommen ist. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich sehe jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, im Marathon oder Halbmarathon schon zu früh zu fördern. Aber ich gucke natürlich auch ganz genau hin, was tut sich da auf der Langstrecke im Nachwuchsbereich und wie alt sind jetzt unsere Spitzenkräfte? Die sind halt durchschnittlich über 30, also die haben vielleicht noch maximal einen olympischen Zyklus dann nach Paris vor sich. Und die Frage ist dann schon, was tun wir jetzt dafür, dass die Quelle nicht versiegt? Ja, und da sind diese, sage ich mal, doch sehr ambitionierten Kaderrichtwerte vielleicht eine Momentaufnahme, aber sie müssten eigentlich einhergehen mit anderen Maßnahmen, die jetzt, sage ich mal, eigentlich noch zu wenig existieren, die im Prinzip ausgerichtet sind, überhaupt junge Athleten in diese Leistungssportspur zu bringen. Ne? Weil das ist ja, sag ich mal, auch das Thema der letzten Jahre, dass einfach sehr viele dann auf der Strecke bleiben oder spätestens nach den U-Meisterschaften oder Erfolgen bei U-Meisterschaften dann nicht mehr weitermachen, weil sie auch vielleicht es nicht sich in der Lage sehen, Ausbildung und oder Beruf und Sport in Einklang zu bringen. Und das ist, denke ich, die Stelle, wo man ansetzen muss. Das ist einfach, dass man den Weg erleichtert, Leute, sag ich mal, zumindest in so einen semi-professionellen Status zu überführen.
Und das ist dann aus deiner Sicht eher auch schon eine Kaderförderung oder eine Verbandsförderung oder dass du denen Strukturen aufweist, wo sie Potenzial haben, um sich selbst zu finanzieren, weil darum geht's ja letztlich.
Ja, also der Verband kann das jetzt, sage ich mal, nicht hundertprozentig leisten. Aber ich hatte ja gesagt, dass die verschiedenen Förderer der Leichtathletik und speziell des Laufsports, die sind ja existent. Also die kennt man und ich denke, da muss man halt versuchen. Ja, Synergien ist immer so ein tolles Wort, oftmals mehr verspricht, als es tatsächlich dann hält. Aber man muss halt schon bündeln und schauen, wie man die Leute, die tatsächlich daran interessiert sind, Athleten, jungen Talenten zu helfen, mit denen muss man in die Kommunikation.
Gut, da bist du natürlich extrem gut vernetzt, weil du sehr unterschiedliche Ebenen in den letzten Jahrzehnten kennengelernt, bekleidet und natürlich auch einfach Berührungspunkte hattest, dass du im Prinzip ja in jedem Bereich Kontakte vermitteln kannst. Ja? Siehst du das als deine Hauptaufgabe, unterschiedliche Bereiche des Sports und des Laufbereichs zusammenzubringen?
Also ganz ehrlich, es hat, wenn ich jetzt sehe, wir sprechen ja oft übers Geld, ja, ne, gerade mit den Athleten, was haben wir als Verband zu bieten, damit der Athlet auch die Interessen des Verbandes vertritt. Und das ist halt nicht so viel, wie man denkt, auch nicht so viel, wie teilweise andere Verbände, also internationale Verbände.
Ja, das
Verbände
ist natürlich ein Problem, ne? Die Förderung stecken. Im Vergleich zu europäischen Verbänden. Nehmen wir jetzt mal die europäischen Verbände. Da ist das ja oft ganz, ganz anders organisiert. Ja. Mhm.
Ja, also ich weiß, ich habe einen spanischen Freund, Marathonläufer oder ehemaliger Marathonläufer, der kennt die spanische Szene ganz gut und Athleten, die dort sich, sage ich mal, auf eine Top-10-Platzierung in der Welt vorbereiten, die bekommen das monatlich, was bei uns ein Athlet gleicher Qualität jährlich bekommt. Wahnsinn. Ja, also das ist schon immens. Und dann ist es natürlich mit der Vorgeschichte, die ich habe, denkt man natürlich schon auch, Mensch, Marathon, wo sind die denn eigentlich jetzt innerhalb des Marketings vom DLV? Also wo finden wir uns da wieder? Gibt es uns überhaupt als separate Einheit? Nein, also das ist im Prinzip ja noch nicht so. Vielleicht ist es mal angedacht worden. Ich habe mit den Marketingleuten jetzt noch keinen Kontakt gehabt, aber ich denke, es ist sicherlich eine Option für viele Disziplinen in der Leichtathletik, sich nochmal separate Gelder zu erwirtschaften durch eine separate oder individuelle Vermarktung. Ja, also dass die Schuhmarken oder die Sportmarken an dem Laufbereich interessiert sind, das wissen wir, aber spätestens wenn man mal über so eine Marathonmesse geht oder so, dann sieht man ja noch viele andere Anbieter, die sich vielleicht sehr gerne mit dem Titel offizieller Partner der Marathon-Nationalmannschaft schmücken würden oder ihre Geschäfte damit forcieren würden. Und das, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja, das andere, wenn du jetzt hier meine Vergangenheit ansprichst und auch den Blick in andere Sportarten, dann ist es ja so, dass wir sehr stark damals im Indoor-Sport unterwegs waren, also Handball, Volleyball. Alleine das ist ja ein Riesenunterschied, wenn man jetzt schaut, wie Volleyball vermarktet wird in Deutschland im Vergleich zu Handball, sind das Welten. Wir haben aber auch sehr viel mit Tennis zu tun gehabt und Tennis ist natürlich schon eigentlich auch eine Sportart, wo sich die Leichtathletik noch ein bisschen was abschauen kann, was ja vor allen Dingen individuelle Förderung angeht.
Ja, das sind ja so Bereiche, wo ich denke, dass man da halt aus seinem eigenen Erfahrungsschatz halt was rausziehen kann. Sagen wir mal so, ich habe dich jetzt auch häufiger bei Marathonveranstaltungen gesehen als vielleicht deine Vorgänger, auch wenn du ja jetzt gar keine Athletinnen und Athleten da persönlich betreust, weil du jetzt ja selber niemanden aus deinem Kaderbereich als Trainer unter deinen Fittichen hast. Siehst du das eben auch als deinen Aufgabenbereich, stärker präsent zu sein bei den wichtigen Laufveranstaltungen in Deutschland, um einfach zu sehen, was Tango ist bei solchen Veranstaltungen, eben von der Marathonmesse angefangen bis zu dem, was drumherum passiert mit den Spitzenläuferinnen und Läufern?
Ja, ich denke, dass gehört irgendwo dazu. Also ich denke mal, ein Marathonläufer, der dann, sag ich mal, zum großen Kampf rauszieht, der ist ja vielen Einflüssen ausgesetzt. Also da sind Medienvertreter wie du, die was von ihnen wollen. Da sind ihre Sponsoren, die was von ihnen wollen. Ja, der Verband ist, je nachdem, was es für ein Wettbewerb ist, natürlich auch involviert. Und ich denke, dass ich schon, wenn ich da eine gewisse so ein bisschen den Administrator mache an so einem Wochenende, dass ich dann auch einschätzen kann, ob der Athlet sich leistungsgerecht verhält in all diesen Fragen, auch gerade an den Tagen vor dem Wettkampf. Und im Rennen, ich meine, wenn ich mich jetzt nur darauf verlassen würde, was der Athlet mir nach dem Rennen erzählt, was ihm unterwegs alles widerfahren ist, also welche Flasche er gekriegt hat und welche nicht und welche Kilometersplits er hatte, dann weiß ich nicht, ob die das alle am Ende ihrer Reise dann so noch überhaupt
rekapitulieren können. Ne? Ja, das ist ja richtig so.
Genau. Ja. Und jetzt gerade vom Fahrrad aus kann man doch sehr gut beobachten, muss ich sagen, wenn auch jetzt beispielsweise, dass in Hamburg eigentlich unlösbar war zwischen den beiden Männern, die ja anfangs sehr weit auseinander waren oder zwischenzeitlich, und dann noch eine Fabienne im Auge zu behalten bei den Frauen. Das gibt die Strecke zwar her, dass man da mal ein bisschen abkürzen kann oder so, aber es ist dann auch nur fragmentiert tatsächlich, was man dann am Ende als einen Eindruck mitnimmt.
Also mein Eindruck war, dass das die Athletinnen und Athleten schon zu schätzen wissen, wenn jemand nicht nur im VIP-Raum steht und sich die Ergebnisse anguckt, sondern da unmittelbar dabei ist und versucht, eine helfende Hand zu geben, wenn sie notwendig ist, ne? Weil darum kann es ja dann eben in diesen konkreten Rennen auch gehen. Ja? Und du als Bundestrainer weißt am Ende ja, wie sich ein Athlet oder eine Athletin im Zweifel dann nachher bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympischen Spielen, wo du dann der Verantwortliche bist, verhält. Ne? Oder was man vielleicht noch verbessern kann, um eine optimale Leistung rauszuholen. Das ist ja klar. Lass uns noch einen Blick werfen auf die Weltmeisterschaften in diesem Jahr, weil das ist ja das größte Ereignis der Leichtathletik und im Prinzip auch das größte Sportereignis in diesem Jahr, weil es ja weder Olympia noch Fußball-WM oder sowas gibt, außer die Frauen-Fußball-WM. Da ist es natürlich für Marathon wieder diese Problematik, die wir ja im letzten Jahr auch hatten. Es ist halt im Sommer, es ist in Budapest, da ist es tendenziell eher noch mal ein bisschen heißer. Die Kandidatenliste ist nicht groß, die von vornherein gesagt hat, ja, wir wollen bei den Weltmeisterschaften laufen. Jetzt hat sich ja erfreulicherweise Medard Kiyeta noch qualifiziert über einen späten Marathon in Kanada. Und die hat ja eine ganz besondere Reise, weil sie alleinerziehende Mutter ist und auch nach Kanada aus Kenia kommend komplett mit ihrer Tochter unterwegs war. Das ist schon eine Herausforderung und das bringt natürlich jetzt auch einen Punkt, der mehr Läuferinnen und Läufer ja umtreibt, nämlich nicht mit Familienplanung, nicht mit Kindern zu warten, bis die Karriere vorbei ist, ja?
Ja, also es ist schon so, dass ursprünglich schon ein paar Athleten und Athletinnen mehr sich die WM zum Ziel gesetzt haben. Das ist natürlich ein bisschen unter die Räder gekommen, tatsächlich durch die Vorgehensweise des Weltverbandes, wie man sich für Olympische Spiele zu qualifizieren hat. Da ist es natürlich für alle, die jetzt im Frühjahr nicht punkten konnten, also noch keine sehr, sehr gute A-Norm quasi abhaken konnten, jetzt schwierig geworden, sich auf die WM einzulassen. Also ich bin jetzt eigentlich ganz froh, dass Melat das geschafft hat. Das war ja eine Punktlandung bei ihrem Marathon in Ottawa, wo sie sich auch noch, weiß ich nicht, fünfmal übergeben hat, um dann, sag ich mal, um 10 Sekunden die WM-Norm zu unterbieten. Das heißt, es ist für sie strapaziös jetzt nach der Schwangerschaft. Alleinerziehend wüsste ich jetzt nicht. Es gibt ja einen Vater, der auch mit dabei ist, auch, glaube ich, jetzt mit nach
Budapest. Ich hatte das zuletzt in der lokalen Zeitung in Kassel gelesen, dass sie alleinerziehend wäre, aber das kann auch falsch sein. Ja, siehst du mal, ne?
So. Ja, sie ist jetzt... also sie hat Support, sie hat ein Au-pair und der Vater des Kindes oder ihr Freund ist halt auch längere Zeit bei ihr. Also sie hat da schon Unterstützung. Aber es ist natürlich jetzt, wie du schon sagst, so, dass sie zwar die WM-Norm hat, aber als zweite der Halbmarathon-WM irgendwann mal mit Europarekord schaut sie natürlich auch Richtung Paris. Und das heißt im Prinzip konkret für sie, noch einen dritten Marathon in diesem Jahr zu laufen. Dann im Prinzip werden voraussichtlich am 30. Januar 2024 die Bürgersteige schon hochgeklappt.
Das ist sehr früh, ne?
Wahnsinn, die Top, ja. Die Top 65 des bereinigten Rankings sind dann im Prinzip durch. Die gleiche Situation haben wir bei Haftom, der enormes Risiko
Haftom gewählt Wälder, hat. Ja, der in Hamburg sehr, sehr schnell Haftom angelaufen Wälder. Ist, genau. Ja. Mhm.
Genau. Sicherlich auch das Potenzial, sich für Paris zu qualifizieren, macht jetzt aber auch erstmal den Step WM in Budapest, weil er auch enorm stolz ist, Deutschland dort zu vertreten. Also das finde ich auch eine ganz, eigentlich eine sehr schöne Herangehensweise. Und dann haben wir jetzt mit Johannes Motschmann und Tom Gröschel noch zwei weitere Kandidaten bei den Männern, die sag ich mal, diesen WM-Marathon auch angehen. Sodass also hoffentlich dann keine jetzt nicht diese Mannschaftsdichte wie in München, aber wenigstens doch mehr als in Eugene, wo nur ein Starter ja ins Ziel gekommen ist, können wir uns dann hoffentlich darauf freuen in Budapest.
Diese Unsicherheit in Richtung Olympische Spiele, was ist denn das Problem? Weil da gucken natürlich ganz viele der Kandidatinnen und Kandidaten drauf, weil im Prinzip ja alle, die in München gelaufen sind, ja, und das war ja dann Mannschaftsstärke, liebäugeln ja mit Olympia, das ist ja gar keine Frage und wahrscheinlich noch 5 andere drumherum. Aber es ist immer noch nicht 100%ig klar, wie die Nominierungskriterien des Weltverbandes sind. Was ist denn da das Problem? Was ist da Tango?
Das Problem existiert eigentlich so nicht, weil es eigentlich, wenn man sich lange damit beschäftigt, relativ klar ist, wie diese verschiedenen Kriterien, die da formuliert sind, gegeneinander gewichtet werden. Also es gibt ja das Kriterium mit der sogenannten harten Norm, wie Kurt Ring sie nennt. Also die harte Norm, wir hatten ja sonst auch immer noch eine weiche Norm, die dann der nationale Verband formuliert. Es gibt dann natürlich weitere Kriterien wie das Ranking, was ja, sage ich mal, ein Instrument ist vom Weltverband, um die Athleten auch, würde man sagen, permanent sichtbar zu haben und entsprechend auch zu steuern. Da hat man sich aber, glaube ich, ein bisschen vergaloppiert, indem man den Richtwert, der schon sehr hoch ist, also die harte Norm, dann doch zu weich formuliert hat, um tatsächlich dieses Ranking-System so richtig wirksam werden zu lassen. Ne? Und dann gibt es noch als weiteres Kriterium eine Top-5-Platzierung in dem Platinum-Marathon. Da sage ich jetzt auch, wer das schafft, Platinum-Marathon Top 5, der ist auch in der Lage, die harte Norm zu schaffen.
Ja, also bei Platinum-Marathon reden wir in Deutschland von Berlin und dann eben die großen Marathons der Welt. Also da muss man für Top 5 ja schon im absoluten Weltklassebereich sein, ne?
Ja, aber da habe ich auch zwischendurch mal geguckt. Also Platinum sind teilweise auch Marathons, die man gar nicht so auf dem Radar hat, wie ich glaube Sydney oder Shanghai und sowas. Also
aber der Sog dahin ist natürlich dann immens groß, ne? Weil der Weg halt möglich ist, ne?
Ja. Genau. So, aber ich denke jetzt mal bei der Konstellation, die wir in Deutschland haben, gehen wir eigentlich alle davon aus, dass drei oder mehr Athletinnen und Athleten die harte Norm haben werden.
Habe ich ja schon eine Wette hier laufen mit Philipp, ne? Dass man deutlich schneller als harte Norm bei den Männern laufen muss, um sich zu qualifizieren.
Ja, genau. Das heißt, zwei haben wir schon jeweils bei den Männern und bei den Frauen. Weitere kommen dann voraussichtlich spätestens in Berlin dazu. Dann gibt es weitere Gelegenheiten, denke ich noch, in Frankfurt, Valencia, wo was passieren kann. Und dann denke ich mal, wird voraussichtlich, ist meine Einschätzung, das Thema tatsächlich im Januar durch sein, was auch Vorteile hat, denke ich, weil es geht ja schließlich um Olympia und ein halbes Jahr Vorbereitung ist eigentlich besser als so, wie es Mehlert jetzt gerade aktuell macht, nur wenige Wochen Vorbereitung.
Ja, absolut. Also es bleibt ja immer noch so ein strahlendes Ding, Olympia zu laufen. Klar, Paris ist, glaube ich, jetzt ja auch als Stadt, als Marathonstadt hoch attraktiv. Die Strecke ist sicher nicht ganz einfach, weil schon ein bisschen Steigung auch drin ist. Aber es ist natürlich eine unfassbare Strecke im Herzen der Stadt. Das malt man sich ja dann so schon vom geistigen Auge aus. Also ich ja auch als Kommentator, weil das ist natürlich schon auch cool, so ein Ding zu begleiten. Das ist ja klar. Hat natürlich einen ganz hohen Reiz auch für europäische Läuferinnen und Läufer. Das ist ja auch logisch. Heute gab es eine Diskussion, dass Kelvin Kiptum, über den wir schon kurz gesprochen haben, seine Nominierung aus dem WM-Team zurückgezogen hat, um möglicherweise im Herbst den Weltrekord von Eliud Kipchoge anzugreifen. Das sind ja schon so Tendenzen, die halt zeigen, dass ein WM-Marathon an Wertigkeit verliert. Ja, wie beobachtest du das?
Ja, da hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen darauf hingewiesen, dass wir ein Überangebot haben an hochkarätigen Veranstaltungen, also nicht nur Meisterschaften. Wir haben die Platinum-Marathons angesprochen, wo natürlich auch ein sehr hoher kommerzieller Anreiz existiert. Das kannibalisiert sich gegenseitig eigentlich so ein bisschen. Also der WM-Titel, klar, wenn man dann tatsächlich auf dem Podium landet, dann ist er sicherlich förderlich, auch was, sage ich mal, Verträge und Sponsoren angeht. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, nur eine Top-Platzierung erreicht, gerade als Kenianer bei einem WM-Marathon, dann ist das ja irgendwo Durchschnittsware. Ne? Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass, sage ich mal, diese diese Dichte, die müsste eigentlich eher wieder abnehmen, als noch weiter zunehmen. Ja. Du kennst die Diskussion jetzt, die wir hatten, auch um die Halbmarathon-WM in Riga im Oktober, die jetzt einhergeht auch mit einer 5-Kilometer-Straßenlauf-WM und sogar einer Meilen-Straßenlauf-WM. Also da kommen weitere optionale Ziele für unsere Athleten zukünftig noch aufs Tablett. Und da muss man aufpassen, denke ich mal, dass man sich nicht verzettelt. Ja.
Lass uns abschließen, weil du ja so lange bei einer Schuhfirma gearbeitet hast, nämlich bei ASICS, über die Schuhe reden. Ja, weil du hast ja die gesamte Entwicklung in den letzten Jahrzehnten damit verfolgt. Gib uns mal eine Idee, was diese Veränderung der Schuhe tatsächlich für eine Generation von Läuferinnen und Läufern jetzt verändert hat.
Ja, die hat schon sehr viel verändert und ich denke mal, der Prozess ist ja auch im Gange weiterhin. Also da war halt jahrzehntelang mehr oder weniger Stillstand und dann hat im Prinzip eine Marke eine sehr starke Initiative ausgelöst und hat alle anderen Marken im Prinzip auf den Plan gerufen, in die Richtung zu entwickeln und auch zu forschen. Und jetzt gerade die Spitzenläufer profitieren mit Sicherheit davon, indem sie ja erstens eine bessere Maximalleistung abrufen können, aber auch teilweise weniger muskulär beansprucht sind nach einem Marathon. Also ich hatte mich mit Henrik Pfeiffer auch darüber unterhalten, dass der auch der Meinung ist, also früher war es normal, 4-5 Tage nach dem Marathon die Treppe nur rückwärts gehen zu können. Das ist jetzt mit den Carbon-Schuhen bei vielen nicht mehr der Fall. Es gibt natürlich auch Risiken, ne? Also auch das ist festzustellen, dass zu viel Training in diesen Schuhen bei dem einen oder anderen auch Irritationen oder sogar Verletzungen auslöst. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, was uns was wir weiter spannend verfolgen. Also ich weiß von der Marke, die du eben erwähnt hast, für die ich lange gearbeitet habe, dass da wirklich gute Dinge in der Pipeline sind. DLV-seitig ist es so, dass es momentan eine Studie gibt von dem Professor Dr. Hollander in Hamburg, wo wir auch den Athleten angeboten haben, teilzunehmen, nämlich in der Form, dass vor allem die Laufökonomie untersucht wird. Also im Prinzip können Schuhe der verschiedenen Anbieter getestet und miteinander verglichen werden. Hört sich erstmal spannend an, ist aber für die Athleten gar nicht so einfach zu handeln, weil die haben ja alle im Prinzip ihren Partner und an der Studie teilzunehmen, wo man vielleicht feststellt, dass die eigene Schuhmarke nicht unbedingt die beste ist für einen. Wer möchte das?
Wobei also ja auch die unterschiedlichen Ausrüster in ihrem Portfolio unterschiedliche Schuhe haben, ne? Also die unterschiedliche Schaumdicke haben, unterschiedliche Beschaffenheiten und so weiter. Also ganz sinnlos ist es vielleicht dann doch nicht, ne?
Nee, es ist ja auch überhaupt nicht sinnlos, genau in dem Bezug, den du genannt hast, dass es verschiedene Modelle gibt von jeder Marke und vor allen Dingen, dass es natürlich auch eine Vielzahl von Prototypen gibt, die immer wieder an die Athleten vergeben werden zu Testzwecken. Und da ist bisher halt sehr oft nur der individuelle Eindruck festgehalten worden. Und mit der Studie vom Carsten kann man da natürlich viel tiefer reinschauen.
Ja, das ist natürlich schon mal ein sehr spannender Ansatz. Da müssen wir uns dann, glaube ich, mit dem, wenn er die Studie fertig hat, nochmal hier verabreden. Weil das ja logischerweise auch auf den Konsumerbereich, also auf unsere Gemeinde hier Auswirkungen hat. Ja, im Moment stürzen sich ja auch alle Hobbyläuferinnen und Läufer darauf. Da gibt es natürlich dann schon auch nochmal Abwägungen, wo ist das sinnvoll, ab welcher Geschwindigkeit ist das sinnvoll, ab welcher Trainingshäufigkeit ist das sinnvoll und so weiter. Da sind, glaube ich, viele Fragen ja gar nicht in diese Richtung beantwortet, ja auch aus der Industrie oder aus der wissenschaftlichen Begleitung her nicht. Oder hast du da schon andere Erkenntnisse mit deiner tiefen Vernetzung?
Naja, die tiefe Vernetzung ist das eine, aber meine Erfahrung bei Marathonläufen an der Ziellinie zu stehen, da würde ich mal sagen, da ist mir schon viel aufgefallen, in der Form, dass da Leute tatsächlich auch, sage ich mal, gerade so im Bereich zwischen 2 Stunden 50 und 3 Stunden 20 mit diesen Schuhen unterwegs sind, wo ich sagen würde, lass es besser sein. Also die
selbst in so einem hohen Leistungsbereich, weil das ist ja schon wirklich leistungsorientiertes Laufen, ne?
Ja, ich sage ja nicht pauschal, okay, dass sie alle einen Fehler machen, mit den Schuhen zu laufen. Aber ich sage, einige, die sind schon auffällig, die können sich kaum, sage ich mal, halten auf den Schuhen. Und ich weiß nicht, ob es gibt, glaube ich, Statistiken schon, auch was jetzt, sage ich mal, in dem Breitensportbereich leistungsmäßig ausgelöst wurde durch diese Entwicklungen. Aber das andere ist natürlich Training, ne? Also so ein Schuh ist im Prinzip, muss auch im Training getragen werden, aber halt nicht nur, ne? Also da ist weiterhin die Empfehlung im Prinzip, ja, mindestens 3-4 verschiedene Paar Schuhe im Schrank zu haben, die man aktuell nutzt für die verschiedenen Trainingsinhalte. Und auch was die, sag ich mal, Haltbarkeit der Schuhe angeht, sind da natürlich Grenzen gesetzt, ne? Also das sind ja teilweise, will nicht sagen Wegwerfprodukte, aber jetzt nicht das Carbonmaterial, aber insbesondere der Schaum, der quasi so gasgefüllt ist, der ermüdet schon deutlich schneller als jetzt, sag ich mal, das gute alte EVA.
Ja. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Bereich, logischerweise auch für den gesamten Laufbereich, weil die Schuhe sind natürlich nicht preiswert. So, wenn ich dann halt noch die Laufleistung der Schuhe deutlich geringer habe als jetzt bei einem normalen Schuh, dann wird das natürlich von einem sehr einfachen Sport, ne, ich brauche ein paar Schuhe und Sportklamotten, dann doch zu einem Materialsport. Ja, das ist schon ein bisschen so. Gut, bei den Triathleten ist das jetzt ja noch viel, viel stärker. Aber da sind ja die großen Bereiche, ne, wo ja die Interessen auch der Sportartikelhersteller liegen, weil da die großen Zahlen verkauft werden, das ist ja klar. Ne? Das heißt, die Orientierung geht natürlich auch immer stark in die Richtung, nicht nur nach ganz vorne. Du hast gesagt, ein paar interessante Dinge in der Pipeline. Darfst du was verraten?
Nein. Schade. Aber es ist doch ganz klar, Ralf, wenn du siehst, du hast es ja angesprochen, viele Firmen haben eigene Teams, in die sie viel Geld investieren, dass sie sich da produktmäßig nicht ausruhen, sondern versuchen, diesen Athleten natürlich auch immer wieder das bestmögliche Material an die Füße zu geben, ist ja vollkommen klar und nachvollziehbar und wird nie mehr aufhören. Also ich denke mal, der Weltverband war gut beraten, da, sage ich mal, ein paar Regeln einzuführen, was jetzt Ausmaße und vor allen Dingen Sohlendicke und sowas anbelangt. Aber im Rahmen der Möglichkeiten, die da quasi vorgegeben werden, wird man immer versuchen, noch weiter auszureizen.
Ja, da habe ich einen interessanten Post, ne, weil wir ja schon bei Social Media Vermarktung waren, von Chelsea Sedaro gesehen, Ironman Weltmeisterin in Hawaii im vergangenen Jahr, aber ja mit einem Laufhintergrund, ne, die war ja sehr stark eben auch im Mittel- und Langstreckenbereich unterwegs und auch Meisterin in den USA. Die ist jetzt irgendwie Vorbereitung gelaufen in Deutschland, glaube ich schon, oder vielleicht auch in der Schweiz, eins von beiden. Jedenfalls hatte sie Schuhe an, die aber dann auf dem Social-Media-Post überdeckt waren. Ja, also offensichtlich ein Prototyp, den sie vielleicht in Rot, da startet sie am übernächsten, also nicht jetzt am kommenden, sondern am nächsten Wochenende, dann anziehen wird, weil dort nicht die, die World Athletics-Regeln gelten. Ja, sondern da gelten freie Schuhwahl. Ja, in der Ironman-Serie ist es anders. Da ist ja die Reglementierung aus dem Laufbereich halt auch übernommen worden. Also da bin ich mal gespannt, was dann passiert, weil inzwischen gibt es ja Social-Media-Seiten, die sich nur mit Prototypen befassen, die an irgendwelchen Trainingsorten bei irgendwelchen Menschen, die dann mit völlig ungebrandeten Schuhen und in neutraler Farbe unterwegs sind, wo dann gerätselt wird, oh, was ist das jetzt wieder für ein Schuh und wo geht die Reise hin? Ist aber ja auch spannend, dass dieser Bereich sich überhaupt nochmal so entwickelt hat, ja, und dadurch ja auch Laufen nochmal eine andere Ebene auch der Betrachtung, der Befassung und natürlich auch der Leistungssteigerung gegeben hat.
Ja klar, also diese R-Könige, ja, die sieht man immer mehr. Und ich denke mal, es gab auch eine Zeit lang, wo Athleten tatsächlich befürchtet haben, schuhtechnisch, sage ich mal, einen Nachteil zu haben. Ich denke aber, dass das mittlerweile sich mehr oder weniger angeglichen hat. Also ich denke mal, viele Marken sind mehr oder weniger auf Augenhöhe, so dass es tatsächlich dann darum geht, vielleicht innerhalb der eigenen Marke nochmal Feintuning zu betreiben. Ja. Ich meine, wenn du jetzt Skiläufer bist oder Skilangläufer oder auch Alpin, dann hast du dein Produkt und es wird immer wieder für jedes Rennen neu vorbereitet von einem riesen Service-Team. Soweit sind wir jetzt im Marathon noch nicht. Aber ich kann mich erinnern, hier erste japanische Olympiasiegerin überhaupt und dann noch im Marathon Takahashi 2000 in Sydney, als die dann ein Jahr später in Berlin den Weltrekord aufgestellt hat, war ein Serviceteam damals dabei und die hatte 51 verschiedene Modelle zur Wahl, die sie im Prinzip dann in der Woche vor dem Berlin-Marathon ausprobiert hat und entsprechend dann auf drei Paare reduziert hat für die jeweiligen Bedingungen, ob Straße trocken oder nass oder ein bisschen nass. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das auch im Marathon bald sehen werden, dass die Marken im Prinzip dann ihre Servicestände im Startbereich haben und nochmal unmittelbar vor dem Rennen ein bisschen Tuning betreiben und sei es nur, um es dem Athleten vielleicht im Kopf zu vermitteln oder um entsprechend natürlich auch einen Marketing-Effekt davon zu generieren.
Du meinst so, dass dann entsprechend noch gewachst wird, ja, oder noch eine ganz frische Sohle geklebt wird, so wie bei den Tischtennisspielern, ne? Die kleben ja vor jedem Spiel ihren Belag neu, ne? Ja.
Genau. Also ich meine, da sind ja viele Dinge denkbar. Ich denke mal, Ventilation ist auch ein ganz wichtiges. Also Klima im Schuh ist ein wichtiges Thema. Gerade jetzt bei den Hitzemarathons, wie wir wahrscheinlich auch in Budapest erleben werden. Da sind natürlich vielleicht auch ein paar Tricks möglich. Ne?
Ja, in der Fußsohle. Also, Fußsohle enden ja sehr viele Nervenbahnen. Ne? Also wenn man da eine Kühlung ansetzt, ich will nicht so viel verraten. Ja, was hat Patrick Ilse gemacht damals?
Wie gesagt, der besagte Hindernisweltmeister Patrick von 83, Patrick Ilk, der hat seinen Spike tatsächlich mit der Lochzange bearbeitet. Jetzt nicht unbedingt, damit die Ventilation besser wird, aber damit das Wasser aus dem Wassergraben einfach schneller abläuft oder herausgeschleudert wird. Und ja, das ist eine kleine, erlaubte technische Maßnahme und so ist, glaube ich, auch jeder mit seinem Laufschuh sehr beschäftigt und wird mit seinen Betreuern vom Sponsor entsprechend nach nach Optimierung suchen.
Also ich weiß auch, dass Marken, die jetzt so auf Triathlon spezialisiert waren, für Hawaii spezielle Modelle gemacht haben, die tatsächlich auch von der Sohle her nach unten durchlässig waren, weil da ja Schweißaufkommen und so nochmal bei den eher hohen Luftfeuchtigkeiten eine große Rolle spielt. Also es sind ja so Punkte, außerdem habe ich jetzt nicht neulich wieder einen gesehen, der ein aufgeschnittenes Trikot hatte. Weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war, ne? Aber dass man das Trikot halt an verschiedenen Stellen einschneidet, ja, und so versucht, da entsprechende Kühlung zu machen. Ich meine, ihr werdet euch ja auch für Budapest entsprechend wappnen, was die Kühlung insgesamt der Athletinnen und Athleten angeht, weil das ist ja auch ein großes Thema, wo ja sicher, glaube ich, auch nochmal viel auch in Forschung investiert wird. Ja, wir hatten ja die Kapseln, ne? Das war vor Tokio, glaube ich, ja auch im Kontext mit dem Marathon bei den Weltmeisterschaften in Doha entwickelt, also wo dann Kapseln eingenommen werden, um die Core-Temperatur zu messen und entsprechend zu regulieren. Jetzt gibt es halt entsprechende Mess-Apps, die das verfolgen können und so weiter und so weiter. Alles ja Punkte, die in der entsprechenden Temperaturumgebung wichtig sind für die Leistungserzielung.
Mit Sicherheit. Also ich bin auch ganz froh, dass dann in Budapest Kollegen dabei sind, die Erfahrung jetzt schon mehrfach machen konnten, wie die Marathonis am besten runterzukühlen sind. Ich glaube vor allen Dingen die Geher haben da sehr viel Vorerfahrung auch mit dem Thema und ist auf jeden Fall ein Faktor. Also ich denke mal, es geht tatsächlich am Renntag selbst um solche Kleinigkeiten. Also ist keine Kleinigkeit, es ist ein ganz wichtiges Thema, ob jetzt das Material, das perforierte Trikot oder der Eisbeutel unter der Kappe. Das sind alles Dinge, sag ich mal, wo auch der Athlet dann das Gefühl vermittelt bekommen kann, ich habe alles getan. Also ich habe nicht jetzt einen Franzosen neben mir, der besser ausgestattet ist, sondern mein Team hat mich da bestmöglich unterstützt.
Und wenn dann noch alle Flaschen an der richtigen Stelle angereicht werden, ne? Aber wir wollen dann nicht wieder alte Themen aus dem EM-Marathon aufwärmen. Ja. Aber das ist natürlich auch, Logistik ist ja auch ein Riesending und da müsst ihr ja, glaube ich, auch als Gesamtbereich Lauf und die GEA sind da ja, glaube ich, auch immer beteiligt, schon auch zusammenwirken. Ne?
Ja, ich meine, das ist natürlich immer ein starker Faktor bei den, sage ich mal, Nicht-Meisterschaftsmarathons, wo man ein bisschen freier ist, auch den Athleten die Flasche tatsächlich zu reichen. Also da geht ja seltener was verloren oder wird was vertauscht. Aber klar, ich meine, das ist, wenn vielleicht auch nicht kriegsentscheidend, aber für den Kopf ganz, ganz, ganz wichtig, ob da alles reibungslos läuft und jede Flasche erreicht wird, ist eigentlich noch so ein bisschen, wirkt noch so ein bisschen amateurhaft, ne? Tische mit Flaschen, könnte man sich auch was Moderneres vorstellen.
Ja, auch was Effektiveres, ne? Also, dass man, eine Verpflegungszone hat, ja, wo man sich dann auch bewegen kann, ne? Weil es ist ja besser, wenn man vielleicht 3 Meter mitgehen könnte, als wenn man da steif steht und dann die Geschwindigkeit, ja, Müssen wir nicht reden, ist ja hoch, ne? Für Läuferinnen und Läufer, das ist ja ganz klar,
ja. Ja, das ist also, wer das nicht vorher geübt hat, so eine Flasche mit 20 Stundenkilometern zu greifen, der kann da schon
scheitern. Ja.
Ja, der kann da schon viele, viele Nerven auch verlieren.
Ja, absolut. Ja. Ja, Matthias, jetzt haben wir über 2 Stunden gesprochen und haben ganz viele Bereiche noch gar nicht angesprochen. Ja, es schreit nach einer Wiederholung. Erstmal herzlichen Dank für deine Zeit und für die vielen Einblicke und Ideen, was nicht nur deinen Job angeht, sondern was im Laufen passiert. Und dann verfolgen wir das natürlich logischerweise, dafür sind wir ja da, in den nächsten Monaten mit großem Interesse und sind gespannt, wo die Reise hingeht für die deutsche Marathon-Szene.
Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, wobei ich den Philipp schon gerne dabei gehabt hätte.
Natürlich.
Heute, muss ich sagen, gerade bei dem Thema, denke ich mal, hätte er sicherlich einiges aus der eigenen Erfahrung noch beitragen können.
Ja, schon
können,
deshalb müssen wir eine Wiederholung machen, da hast du vollkommen recht. Ja.
Ja, aber wie gesagt, Marathon ist ja, denke ich mal, so ein Thema, was nicht so als Trendthema abgetan werden kann, was uns sicherlich längerfristig noch erhalten
So
bleibt.
ist das. Vielen Dank dir und euch. Nehmt ein paar Anregungen mit ins Wochenende. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns nächste Woche.